Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 314, heute mit Felix.
Moin.
Und Felix.
Random Trittquelle.
Und Markus.
Gewitter im April.
Und meiner einer. Und ich sag jetzt einfach Amsterdam.
Ah ja, irgendwo.
So hat jeder etwas.
Ja, irgendjemand hat, genau. Ich könnte auch Tulpen sagen oder.
Ja. Warum? Na.
Ja, weil die hier, also es geht, diese ganze KubeCon geht um
Tulpen?
Flower Power.
Ah, Flower Power.
Ja, ja. Es ist Community in Bloom. Und alle, lauter Referenzen auf Blumen. Weil
okay, du musst davon erzählen, das weißt du.
Das, ja, steht unten weiter drunter.
Okay, ich habe nicht unsere kompletten Shownotes gelesen, tut mir leid.
Ja, offensichtlich.
Weil die sind so umfangreich heute.
Ja. Ja, auch nicht richtig, aber das hat uns noch nie davon abgehalten, irgendwie lange Sendungen zu machen. Gut, wie geht's euch? Alles klar?
Stille im Wald.
Ich würde sagen Sean, oder? Keine Ahnung, gibt es irgendwas Schlimmes?
Sean das Schaf.
Sean. Oh Gott. Sean das Schaf. Mhm. Ja, okay. Dann probiere ich es anders, dann mach Link. Ja, wir haben schon eine Weile nicht gesendet, deswegen ist schön, dass es trotzdem geklappt hat, dass wir alle irgendwie zusammenkommen. Wie gesagt, ich bin gerade in Amsterdam und wir haben, der Felix hat irgendwie noch ein paar Picks aus der letzten Sendung nachzuholen, weil er nicht da war. Und kannst ja mal loslegen. Sind noch irgendwelche Sachen,
wenn du ihm jetzt schon sagst, dass er mit Picks loslegen darf, dann hören wir jetzt zwei Stunden lang nur Picks. Nee, lass mal hier schön
Nein, das sind
langsam.
Keine Picks, das ist hier Blast einfach.
Ja.
Weil wir haben letztes Mal in der Sendung wohl gesagt, dass wir keine Ahnung haben, welche tollen Open-Source-Konferenzen noch so anstehen, neben der Konferenz, wo du dich jetzt gerade befindest, Dingo.
Ja.
Mir wurde es zugetragen, es gibt noch drei, die man hier gut erwähnen könnte, nämlich die FSCK 2023 in Backnang, die ist am 2.6.
Die. Was ist die? Was macht die?
Ist wahrscheinlich so ein Hack, von der. So ein Hacker-Event, so ein kleines.
Okay.
Vom Chaos-Treff Backnang ausge. Quasi gemacht. Ist mittelgroß, klein, ja, weiß nicht genau. Habe ich mir sagen lassen, muss man hingehen. So. Das zweite ist, die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe ist. Und zwar am 8.6. Da ist immer eine, das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Da war ich schon ein paar Mal, beziehungsweise zweimal jetzt. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen als kleinen Kongress, quasi, wenn man für ein bisschen Entzugserscheinung hat, zwei Jahre lang schon, dann kann man auf jeden Fall zur GPN gehen. Letztes Jahr ist sie ausgefallen. Dieses Jahr ist sie wieder. Gute Sache. Und die Cosin in der Schweiz. Keine Ahnung. André Felix, hast du da irgendwie Insight, was das für ein krasses Ding ist?
Nee, absolut. Keine Insights.
Na gut, okay, kann man die Seite lesen im Gegensatz zu uns, die es nicht gemacht haben. Ist auch so eine Hacker-Veranstaltung an. So Kongress, reden über Computersachen. Und alles quasi in die Richtung. Die haben auch einen Fahrplan, wo man reinschauen kann. Erscheint Anfang Juni erst. Tja, kann man jetzt noch nicht reingucken.
Da hat man noch Zeit, sich dafür zu entscheiden.
Am 16. Juni ist die. Das heißt, eher.
Das ist ja noch lange nicht.
Genau. Der Juni ist dann irgendwie schon fertig, vollgepackt.
Anscheinend, ja.
Wenn ihr die alle macht, dann ja, braucht er ja sonst nichts machen im Juni.
Dann seid ihr jedes Wochenende auf jeden Fall unterwegs, was ja cool ist irgendwie.
Ja. Ja. Das Camp ist auch noch irgendwann, ne? Das ist dann wahrscheinlich wieder August oder sowas. Ich habe noch gar nichts gehört.
Bald geht's auch mit den Tickets los, soll ich mir sagen lassen.
Na dann.
Haben mir irgendwelche Inside-Chat-Nachrichten gesteckt.
Okay, dann müssen wir da auf der Hut sein.
Genau, auf der Hut sein, genau. Und zwar, wann ist denn das Camp?
Ja, August war das doch immer, ne? Irgendwie in dem Dreh.
Ja, August. Und zwar 15. Aber bis 19. August 2023.
Ja, ist auch noch ein bisschen hin.
Das ist ein bisschen länger hin als die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, das stimmt. So. Okay.
Seid ihr da?
Ingo?
Wir haben den Ingo verloren.
Tja, der Ingo ist jetzt
Ingo
weg.
Ingo wurde abgelenkt.
Nee, der ist jetzt irgendwie irgendwo anders gelandet. Der ist jetzt in einem anderen Mikrofon gelandet.
Im Space.
Naja, egal. Jemand anders muss weitermachen. Wir müssen diese Stille jetzt überspringen.
Er hat das Mikro auf jeden Fall so abgelegt, dass es nah genug an seinem Kopfhörer dran ist, sodass wir uns jetzt selber
wahrscheinlich loopen. Gewechselt.
Ja.
Auf seinem Laptop ein Mikrofon oder so. Ach, Ingo, echt. Einmal mit Profis. Einmal.
Ah, schwierig.
Das wird heute nichts mehr.
Ist schwierig. Was ist mit diesem Recap Internet Archive? Ist das von Ingo?
Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Blast, glaube ich.
Ja, ist ein Blast. Ihr habt irgendwas über Internet Archive und Bücher. Ich habe den Kommentar irgendwie gelesen, dass irgendwas Kopplung von...
Ja, ich habe den Kommentar auch gelesen, jetzt ist es wieder da, richtig.
Ja, du hast, ihr habt darüber geredet, letzte Sendung oder so.
Ja, genau. Und es gab ja, es gab den Hinweis dazu, dass das eine Klage gegen das Internet Archive gibt, die ihre Bücher verleihen. Und der springende Punkt war, dass sie eben diesen Ausleihmechanismus bisher auf den Fair Use gekoppelt oder bezogen haben, weil sie gesagt haben, für jedes Buch, was wir verleihen, gibt es ein physisches Exemplar bei uns. Und es kann dann immer nur das Exemplar verliehen werden.
Ja.
Und da haben sie sich irgendwann gedacht, das ist ja blöd, wir haben das Buch ja digital, warum limitieren wir das so künstlich? Und dann haben sie das aufgehoben und können sie sich jetzt nicht mehr so eindeutig auf dieses Fair Use beziehen, tun das aber trotzdem noch, weil sie haben das Buch ja immerhin die digitale Version davon erzeugt. Vielleicht oder auch nicht. Auf jeden Fall, sie sagen, das wäre noch Fair Use und natürlich die Verlage, die das sagen, sagen, das ist kein Fair Use. Der Kommentar sagte, glaube ich, das war insofern ein bisschen mit Ansage, dass es zu der Klage kommt. Stimmt schon. Also, ja, so,
wer sind jetzt die Bösen? Auf wen muss ich wütend sein?
Immer noch auf die Verlage. Verlage sind eigentlich fast immer die Bösen. Also auf gar keinen Fall das Internet-Archive, oder?
Ja, zum Glück. Ich habe schon gedacht, ich muss auf jemand anders böse sein.
Aber auf jeden Fall danke an Dani für den Kommentar. Das war ein bisschen in der Detailtiefe untergegangen. Ja,
ja das hat nochmal was erklärt, definitiv.
Ingo, willkommen zurück.
Ja, sorry, ich bin irgendwie, ich bin nicht zu Hause und ich bin hier irgendwie ans USB-Kabel gekommen und zack, war der weg.
Ja, aber Ingo, eins
nicht bewegen.
Bin ich.
Ja, ich nicht USB-Kabel ausstecken, was glaubst du, was passiert?
Ich hab's auch nicht
absolut überraschend
ausgesteckt, ich bin nur rangekommen. Und
das ist wie ausstecken, Mann.
Normalerweise steckt das halt einfach in der Dockingstation alles und ist fertig und hier ist,
nicht fertig.
Sorry. Ich bin wieder da. Dann haben wir ja die Kategorie Blast from the Past schon erledigt und ich habe, glaube ich, nicht Blast from the Past gesagt und deswegen ist unser ganzes Ding.
Ach du Scheiße.
Schon kaputt gegangen. Aber wir kommen jetzt zur
Kategorie. Stimmt, Ingo, du hast diese Liste am Anfang nicht vorgelesen. Da war der eine Punkt, Ingo muss vorlesen und zwar laut und deutlich die Überschriften. Ja. Und deswegen ist es schiefgelaufen.
Problem war,
wir haben
aber
uns
auch,
nicht an unsere eigenen
das
Prozesse
stand
gehalten.
Halt, das stand nicht an der richtigen Stelle. Also eigentlich wart ihr auch schuld. Gut, kommen wir jetzt zum. Ja, das hat erst jemand da zum Blast for the Past gerade gezogen. Ist halt so.
Na gut.
Kommen wir jetzt zum Toten der Woche. Ich sag jetzt nochmal Toter der Woche, damit es auch wirklich von unserer total tollen AI. Kannst du nicht
von drei
ChatGPT eigentlich irgendwie verbinden und das wird dann besser oder so? Kann man das nicht mal?
Weiß nicht, wir können es dann. Wir können Fragen, eine Zusammenfassung von unserem Text machen oder so, von dem, was du gesagt hast. Das ist wahrscheinlich sehr witzig, weil du halt immer nur ein Viertel sagst jetzt davon, von dem, was wir reden. Aber wir können einfach quasi den rausgerenderten Stream in Speech-to-Text werfen, dann kommt halt irgendwas raus und dann sagen wir, ChatGPT, bitte einmal
die richtigen Chapter-Marks machen. Genau, das wäre doch mal
lustig. Nicht Chapter-Marks, sondern einfach nur so Zusammenfassung. Über was haben wir die letzten 4 Stunden geredet?
Nee, aber auch intelligente Chapter-Marks. Das soll das Ding noch machen. Das wäre doch schön.
Das wäre jetzt zu einfach. Ich will lieber irgendeine witzige Zusammenfassung von dem Sachen, wo es denkt, dass es sehr wichtig war, dass wir darüber geredet haben. Okay. Ich probiere es aus. Gut. Nächstes Mal.
Das nächste klingt irgendwie sehr traurig. Leadname.
Was ist denn da schon wieder passiert?
Ist mich, ja.
Ja, also wir kennen ja alle hier PC Engines oder diese früher Alex Boards, die neuen, die APU Boards. Ja. was so kleine Computer waren mit normalerweise so 3-4 Network Interfaces und die haben sich super geeignet, um halt so einen kleinen Router zu bauen und dann könnte man dann halt irgendwie ein Linux drauf spielen oder halt ein OpenSense oder ein PFSense oder irgend sonst was Verrücktes. Und es waren immer sehr coole Computer und auch preislich voll okay. Und es war halt so ein kleiner Vendor und jetzt stellt sich halt raus, der AMD wird aufhören, diese System-on-Chip-Dinger zu bauen. Und ja, sie haben jetzt irgendwie überlegt, ob sie irgendwie weitermachen wollen oder nicht. Und haben jetzt beschlossen, aufzuhören. Und that's it.
Das ist nicht in Ordnung.
Schade.
Das ist schon schade. Aber die haben das jetzt irgendwie 20 Jahre gemacht. Also es ist schon auch.
Das reicht uns nicht.
Machen auch die ganze Firma dicht, oder wie?
Das ist so mein Verständnis, ja.
Ja, also das ist quasi ihr Produkt gewesen. Und wenn sie ihr Produkt einstellen, dann gibt es quasi keinen Grund mehr, diese Firma weiter zu
betreiben. Also es gibt hier auch den Punkt neue Produkte und dann ist es irgendwie, ja, also auch wenn es irgendwie viele AMD-Prozessoren und Intel nix gibt und so, sie bekommen irgendwie nicht genügend Support für neue Projekte und ja, die Chips aktuell sind nicht very appealing for our niche für passiv gekühlte Boards und so nach 20 Jahren it's time for me to move on to different things.
Oh. Also das war dieser eine Typ, oder? Das hat nur ein Typ gemacht.
Das war keine große Firma. Also es war vielleicht so ein Typ und irgendwie vielleicht noch so
Sales oder so.
Ja, noch so ein Sales-Typ oder irgend so jemand, der so ein bisschen was nebenbei
macht. Erinnern. Aber ich glaube, wir haben darüber mal geredet, über diesen einen Typen, der irgendwas mit diesen Abo-Bots gemacht hat.
Ja, das. Also es ist sicher keine große Firma. Und es war aber immer, also ja, war immer coole Hardware. Mhm. Ich habe ein paar von den Boards und ich habe auch noch welche, die immer noch laufen und ja.
Ja klar, die laufen auch wahrscheinlich noch für immer.
Die werden auch, er hat gesagt, er hört auf und es gibt keine mehr, aber we are willing to schedule customer shipments through end of June 2024. Also.
Ja, jetzt kann man noch welche kaufen, aber das, ja.
Kannst jetzt auch noch letzte Boards kaufen, wenn du jetzt noch ein paar brauchst irgendwie. Und dann werden die halt auch noch ein paar Jahre laufen und so, aber
Ja, schade das. Ja, aber da muss man so Zeug dann halt mit ARM-Gedöns machen und nicht mit x86, weil
genau, das.
Das wird darauf hinauslaufen.
Wird vermutlich so die Zukunft sein.
Ist das nur auf meinen Ohren so oder ist der Ingo gerade sehr, sehr leise?
Der Ingo redet gar nicht so laut. Ich glaube, du musst dich verstecken irgendwo.
Ich habe mich extra noch mal ein bisschen leiser gemacht, weil ich sonst hier übersteuere, aber.
Ja, jetzt bist du sehr leise. Das ist bei mir auch so, ja.
Ich kann es wieder ein bisschen höher drehen.
Ja, der Ingo schneidet es dann. Der repariert es.
Ich wollte bloß einfach nicht übersteuern, deswegen.
Ja. Achso, ja, nee.
Ingo hat auch in der Pre-Show erzählt, dass er uns immer zensiert.
Ja.
Ja.
Aber da wir irgendwelche Sachen wegschneidet, dass er irgendwie die ganzen Wörter, die böse sind, wegschneidet und uns dann 16 Jahre Label verpassen kann.
Ja, genau. PG-13 sogar.
13 Jahre sogar, wow. Ja.
Machst du das automatisiert?
Nee, das macht ihn ganz manuell, um uns abzuzocken.
Oh je.
So, was haben wir noch für Themen überhaupt?
Genau, das nächste, wir sind immer noch beim Toten der Woche in der Kategorie. Eine lange Ära geht vorbei. Und die deutschen Atomkraftwerke sind endlich abgeschaltet.
Hooray, Party on!
Genau, lange hat es gedauert.
Das Problem ist halt, dass es einfach durch Kohle ersetzen. Das ist halt einfach dumm.
Nein.
Nein. Also, ich meine, wir produzieren ja mehr Strom, als wir brauchen. Nur weil die Franzosen irgendwie mit ihrem Strom nicht klarkommen. Ist
weil die ihre AKWs nicht betreiben können.
Ja, ich weiß nicht, die können ihre AKWs nicht betreiben und deswegen müssen wir komische AKWs betreiben und strahlendes Zeug für hunderte, tausende Jahre produzieren, sehe ich nicht ein.
Nein, überhaupt nicht. Und man, diese mehr, dass wir das mit Kohle ersetzen, man kann sich auch einfach die Steigerungsrate der Erneuerbaren angucken und sagen, mit der Steigerungsrate der letzten 5 Jahre können wir jetzt auch AKWs abschalten.
Ja, wenn es so ist, ja. Fair enough. Aber wenn du dann AKW abschaltest und irgendwie Kohle verbrennst, weiß ich nicht, wie geil das ist.
Kohle lässt sich halt schneller wegregeln als AKWs.
Ja, das stimmt.
Und auch wenn
also ja, ist jetzt starker Wind ist, müssen wir ja zurzeit die Windkraft einfach abschalten, weil wir sie nicht wegtransportiert kriegen.
Ja, weil wir keine Stromtrassen haben, weil in Bayern darf es ja keine Trassen geben.
Und deswegen ist es gut, dass wenigstens das AKW da oben im Norden endlich ausgeschaltet ist, weil das hat wirklich nur Probleme gemacht, also zumindest in Kombination mit Windkraft, wenn starker Wind weht oder wenn Wind weht.
Weil es quasi nicht einfach ausschalten kannst, so ein Atomkraftwerk.
Ja, genau. Atomkraftwerk kannst du nicht einfach ausschalten. Hast du ja gesehen. Hat ja 40 Jahre gedauert jetzt hier.
Guter Punkt, ja. Ja, also das ist schon echt krass, was für Sachen kommen, wenn du dich auf so sozialen Medienseiten dann aufhältst, ja. Das ist quasi, zum Beispiel Reddit, Argumente. Ja. Also Reddit ist quasi so das Paradebeispiel für strahlender Shit ist der geilste Shit, den man haben kann, ja. Also du willst quasi eigentlich alles voll mit Atomkraftwerken haben, weil die so geil sind.
Aber das ist doch Quatsch. Niemand baut Atomkraftwerke, das weil die schon, sind so arschteuer. Also ich meine, selbst das die Chinesen schon alles haben irgendwie...
Aber Ingo, wenn man quasi nur in diese Echokammer da reinhört, ja, dann ist es quasi, dann kommen überhaupt keine Sachen, die irgendwie ein Gegenargument zeigen können, weil halt alles überstrahlt wird, in Anführungszeichen, ja, von
aber in Anführungszeichen. Das ist ja auch völlig klar, die haben das jetzt 60 Jahre lang geschafft, die wirklichen Kosten zu verallgemeinern und die wirklichen Gewinne zu privatisieren. Das ist quasi das Traummodell eines jeden Kapitalverliebten.
Das ist
und ich bin auch überrascht gewesen, dass es ernsthaft einen Verein gibt, der im Untertitel trägt Umweltschutz mit Kernenergie. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel Werbung für machen, aber ich bin schockiert, was es da gibt in dieser Szene.
Ja, Lobbyvereine.
Ja, Lobbyvereine. Also ja, genau, das große Problem ist, dass man ja gar nicht wirklich rausbekommt, wie viel jetzt die war, also wie viel quasi jetzt einfach nur laute Leute sind und wie viel irgendwelche Lobbyvereine sind und wie viel, was denn eigentlich die generelle Meinung ist oder also man kann sich kein Bild mehr machen, indem man auf solchen Portalen unterwegs ist. Das geht nicht, das ist absolut unmöglich und ich finde da an der Stelle ist es mit am krassesten. Also es gab ja immer wieder Themen, die irgendwie diskutiert wurden, aber das ist unmöglich, sich dort irgendwie die Sachen anzuschauen, irgendwie zu versuchen, das irgendwie auseinander zu bekommen. Also für mich jedenfalls. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt angeht. Also ich glaube, das Beste ist einfach, keine sozialen Medien zu benutzen. So. Wenn es um solche Themen geht, ja, und dann quasi jeder, der anfängt, darüber zu reden, einfach direkt ban, einfach blocken. So, nein, danke, ich möchte keine Politik in meinen sozialen Medien haben. Und dann hat man nur coole, lustige Sachen. Katzenbilder.
Ja, aber Politik brauchen wir halt.
Es ist halt schwierig, ne? Klar können wir, wenn wir alles Unangenehme ausblenden, ist es alles wunderbar rosa-rot, aber die wichtigen Sachen dürfen auch nicht mehr angesprochen werden. Ist schwierig.
Ja, vielleicht ist es aber auch der richtige Weg. Vielleicht haben wir einfach zu viele Sachen. Ich habe das ja, vom halben Jahr, vom Jahr immer wieder angesprochen. Zu wenig gute News.
Gute News sind halt keine News. Das ist das Problem an unserer News-Wahrnehmung. Der Mensch ist so darauf aus, sich über das Schlechte zu informieren, um davor gewarnt zu sein, dass gute News sind nicht so relevant wie schlechte News, weil schlechte News sind potenziell Informationen über lebensbedrohliche Dinge. Das interessiert uns viel mehr.
Ja, aber vielleicht muss man als Person auch viel öfter quasi den Schritt zurücknehmen und sagen, ich kann darüber überhaupt gar keine sinnvolle Meinung haben, weil es einfach viel zu komplex ist, das Thema. Also dann kann ich sagen, okay, das ist super oder das ist scheiße, sondern einfach sagen, ich habe keine Ahnung, es gibt viel zu viele, also es ist viel zu komplex.
Ich fürchte, das ist für die meisten Leute zu entmutigend. Also das verstärkt nochmal das Gefühl dieser Hilflosigkeit, das viele anscheinend ja schon jetzt verspüren. Und sich dann noch einzugestehen, ich habe eigentlich keine Ahnung und mir bleibt halt nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren, was da irgendwo draußen in der Welt passiert, dass das nochmal entmutigender wirkt.
Aber vielleicht ist es ja auch ein Stück weit Selbstvertrauen, wenn man das sagen kann.
Ja, also das ist sicherlich bei dem anderen Teil der Menschheit so, der vermutlich sehr viel kleiner ist in der Masse, in der Menge an Köpfen. Da ist das dann, die können das aus Selbstvertrauen heraus sagen. Die sagen dann, ich habe hier meinen Fachbereich, ich habe hier meine Nische, ich kenne mich hier wirklich gut aus und verwirkliche mich da und weiß, das funktioniert. Und weil ich bei mir das so mache, dass ich weiß, das funktioniert und ich kann da was machen, vertraue ich darauf, dass das in anderen Bereichen die Leute auch tun. Und die dann wohl auch guten Gewissens sagen können, ich habe keine Ahnung, aber ist nicht so schlimm.
Ja. Also ich meine, es ist ja immer in Ordnung, wenn man quasi so ein Grundbauchgefühl oder irgendwas über ein Thema denkt, aber quasi sich sich selber zuzumuten, da komplett durchzusteigen ist in solchen Sachen. Also anderes Beispiel, Geld, globale Politik, da quasi sich anzumaßen zu sagen, dass ich habe da voll den Durchblick, ist ja quasi, ist ja komplett an der Realität vorbei. Also es geht überhaupt gar nicht.
Du meinst globale Finanzkreisläufe?
Ja, genau, sowas. Oder auch einfach globale politische, quasi wie Länder miteinander agieren. Es ist nicht möglich, das als Layman, würde ich jetzt sagen, also wenn du quasi damit nicht dein Geld verdienst, da überhaupt durchsteigen zu können.
Ja. Also ist das überhaupt ein Buch, möglich? Was ich in dem Zusammenhang empfehlen kann.
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist
also ich meine, das sind halt ultra komplexe Systeme und ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand überhaupt so, dass du so eine Person haben kannst, die, wo du sagen kannst, die versteht das alles.
Ja, aber also man kann natürlich mehr im Thema sein.
Ja, quasi du kannst mehr drin sein und du kannst eine, und darum, ich weiß nicht, ob du, also ich finde es voll okay, wenn du halt eine Meinung dazu hast. Du musst dir halt einfach auch, also und zwar zu allem, aber du musst dir halt auch einfach du musst halt auch einfach dir bewusst sein, wie sehr bist du halt in diesem Thema drin oder halt nicht. Mhm. Und das halt irgendwie ein bisschen Einfluss drauf, wie, ja. Mhm. Aber ich finde, du kannst trotzdem halt eine Meinung dazu haben und sagen, ja, ich finde halt das und ja. Das ist halt,
ja,
halt
genau, also das
factual
das ist
oder
genau,
das ist halt einfach deine Meinung und das ist ja okay.
Genau, ich finde halt, das ist, glaube ich, eine bessere Aussage, als zu sagen, das ist so. Ja, was ja sehr viel öfter kommt als, ja, also ja, das ist so wieder so quasi Diskussionskultur und sowas, ja, aber jetzt, im Internet gibt es quasi diese Art von Diskussionskultur nicht, sodass man versucht, sich zu überlegen, was dann der andere denkt und so, ja, das ist halt einfach das Internet, es könnte ja auch ein Wort
das
sein.
Das hat die Netiquette aber mal versucht zu etablieren und in gewissen Subforen gibt es das auch. Also ich würde das, ja, aber man muss ein bisschen danach suchen. Also sicherlich gibt es das nicht auf Twitter.
Aber das ist jetzt leider geschlossen.
Genau. Was ich eben sagen wollte, ein Buch, was ich in dem Zusammenhang nochmal, ich glaube, ich hatte es schon mal gepickt, empfehlen kann, ist das Factfulness. Und das ist so eine datenbasierende Zusammenstellung, die zeigt, warum wir eigentlich oftmals zu falschen Ansichten über die Welt kommen, einfach weil die News das so transportieren. Und er zeigt in dem Buch anhand von Fakten, dass die große Entwicklung einfach super positiv ist und wir trotzdem dazu neigen, alles als total schlecht wahrzunehmen. Mhm. Und das ist schon ein Mutmacher, das Buch. Ist definitiv einen Blick wert.
Es gibt doch auch diese so Overall-Statistik, wo sie halt so was ist das Wort? Ob Leute lesen und schreiben können und so und wie alt Leute werden.
Das kommt da drin vor. Genau das zieht er heran. So
genau.
Die Entwicklung, die Sterblichkeitsrate von Babys, von Kindern,
die medizinische Versorgung, dass das alles auf einem Top-Niveau ist, weltweit und auch wirklich im weltweiten Durchschnitt. Auch wenn wir gerade, wenn wir halt die News aufmachen, sehen, dass es einfach auf der ganzen Welt nur brennt. Aber einfach historisch betrachtet stehen wir im Moment sehr, sehr gut da. Wir sind unglücklicherweise dabei, den Planeten zugrunde zu richten. Aber das ist ein anderes Thema. Das kommt in dem Buch nicht vor.
Ah, ja. Gott sei Dank.
Oder zumindest bis zu dem Punkt, wo ich bis jetzt gelesen habe, kam das noch nicht vor.
Oh, oh. Nicht jetzt aufhören zu lesen.
Nicht mehr nicht lesen werden.
Ja, also. Wo sind wir abgedriftet?
Von AKWs, die abgeschaltet
wurden. AKWs, achso, AKWs jetzt. Letzte AKWs abgeschaltet worden in Deutschland. Das kann man auf jeden Fall so sagen, weil das ist quasi ein Fakt. Ja. Und genau.
Und jetzt kann man nur hoffen, dass sie die ordentlich zurückgebaut bekommen und die Kosten für diese AKWs möglichst schnell aus unseren Stromkosten rausfallen, weil dann wird es, glaube ich, wenn wir den Anteil der Erneuerbaren noch weiter hochfahren, erst recht, doch wieder günstiger. Auch wenn es komisch klingt.
Krass. Strom wird günstiger, was ist das?
Geil.
Alles Potenzial ist da, das Potenzial ist da.
Ich meine, sie bauen ja schon einige zurück. Aber wird noch eine Weile dauern.
Ja, das wird noch eine Weile dauern, ja.
Also ist stimmt, das, Strom ist ein bisschen günstiger geworden.
Ist Potenzial so ein Stromjoke?
Was?
Potenzial?
Ja, bestimmt. Mach ein.
Naja, Potenzial ist doch.
Nee, jetzt gar nicht. Du darfst jetzt nicht weiter sagen.
Nee. Okay. Vielleicht fängt die AI der Woche das ja Ganze auf. Noch. Ja, irgendwie. Diese ganze politische Diskussion.
Sind wir jetzt schon bei AI der Woche oder was?
Ja. Na, und unter der Woche haben wir nicht.
Wir haben keine Untoten.
Ja.
Ist nicht irgendwas wieder auferstanden?
Hoffentlich nicht die Atomkraftwerke.
Ich hoffe auch. Nee, es geht nicht. Also, und wenn, dann sind das ja nochmal plus 20 Jahre und dann kann man sich in 20 Jahren nochmal drüber aufregen. Obwohl, nee, man müsste sich jetzt drüber aufregen, wenn sie anfangen, irgendwie dumme Ideen wieder zu haben.
Ja, genau. Während den Anfängen.
Okay, genau. Was gibt's denn so bei AI-Sachen? Ist quasi, nachdem jetzt quasi alle super gehypt waren und alles so geil ist, kommen jetzt quasi diese Fragen hoch oder die einzelnen Länder in Europa merken jetzt oder sind jetzt quasi der Meinung, dass für diese künstliche Intelligenz, wie es jetzt gerade gelaufen ist, dass es gegebenenfalls nicht so weiterlaufen kann. Und zwar Idee quasi das Material, mit dem diese künstliche Intelligenz oder diese AI angelernt wurde, das ist oder war gegebenenfalls unter irgendeiner Art von Copyright. Ja, also quasi, dass es irgendwie urheberrechtlich geschützt war. Und jetzt halt die Frage, wie geht man damit um? Also sollten diese Lösung wie ChatGPT und alles drumherum, sollten die Firmen, die das verwenden, sollten die dafür zahlen, dass sie dieses Material verwenden?
Die Antwort ist ja.
Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja, weil es ist quasi
schon ein bisschen weird zu sagen so, ja, wir nehmen alle euer Scheiß und dann machen wir so ein Ding.
Wir machen quasi so ein Rücksprechgerät, also quasi eine Kompression von all eurem Scheiß. Wenn du danach fragst, antwortet das quasi mit das, was es schon mal gelesen hat.
Und da möchte ich jetzt mal fragen, weil ich verstehe das nicht so ganz. Weil das so Dinge wie ChatGPT, alles, was die ja machen, ist ein fancy Webcrawler, oder? Also du hast halt einen großen fancy Webcrawler, der hat halt ganz viele Artikel gelesen, die von Menschen geschrieben wurden. Und dann kannst du ihn halt Dinge fragen und dann bastelt er dir aus den ganz vielen Dingen, die Menschen geschrieben haben, bastelt er dir halt eine Antwort zusammen. Aber das schafft sich ja dann wie irgendwie, also das ganze System basiert ja darauf, dass Menschen Dinge ins Internet schreiben. Und wenn sie das aufhören, weil es ChatGPT gibt, dann gibt es einfach keine neuen Dinge mehr und dann...
Ja, dann ja,
gibt's halt kein neues Wissen mehr dazu und dann ist es irgendwie wie so pointless.
Ja, das Ding ist halt quasi, dass quasi schon ganz schön viele Sachen im Internet gesagt wurden. Und das ist quasi der Trick, dass du so viel Shit gehört hast, dass du selbst wenn du Sachen nochmal erzählst, wenn du quasi unsere Artikel von einem Jahr nochmal liest und dann quasi das einfach anders vorgelesen bekommst, dann sagst du, oh ja, total die neue Sache, die ich da gehört habe. Einfach nur, weil du dich nicht mehr dran erinnerst.
Ja.
Und ich glaube, das ist so quasi der Hauptpunkt, es wurde quasi schon mal alles im Internet gesagt, zu bestimmten Themen. Ja, also nicht zu quasi neuer Erfindung oder sowas, ja, das davon. Vielleicht wurde die auch schon mal im Internet erzählt. Und das ist dann auch wieder der Trick, weil du fragst ihn nach einer neuen Erfindung zu irgendwas und dann sagt er, hier, ich habe voll die gute Idee für dich. Und dann stellt sich heraus, jemand anderes im Internet hat das auch schon mal gesagt. Hm. Ich habe das Gefühl, dass es gerade noch so ist, dass einfach echt viel gesagt wurde und quasi dieser Raum oder dieses Material, was dort verwendet wurde, ist einfach absurd viel. Es ist so, wie man sagt, so ja, wie groß ist Europa, ja. Dann hat man so eine grundsätzliche Vorstellung, aber wenn man quasi einmal durch komplett Europa durchgelaufen ist, dann hat man erst das, dann hat man, da kann man sich das vorstellen und das macht halt keiner, weil es einfach ging weites. Mhm. Und ich denke, so ist es mit diesem Textkorpus und auf dem gelernt wurde. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Einträge da oder Token heißt es da, wie viele da verwendet wurden, aber es sind einfach absurd viele. Und je mehr dort quasi in diesem Korpus landet, desto wahrscheinlich ist es, dass alles schon mal gesagt wurde. Wie heißt das Sprichwort? Es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem. Wer war das? Irgendjemand Wichtiges oder irgendjemand?
Irgendjemand wird es bestimmt gesagt haben.
Ja, genau. Irgendjemand im Internet hat es wahrscheinlich auch schon mal gesagt.
Aber halt noch nicht jeder. Aber jetzt hast du es auch gesagt und jetzt können wir es einfach dir.
Okay, jetzt rein. Nee, warte, ich guck ganz kurz hier.
Hier, Melkfu hat es ChatGPT. Melkfu hat das 2023 gesagt.
Tja, so ist es. Tja. 2023.
Zitat, Melkfu 2023 könnt ihr euch in
euer... Karl Valentin, apparently.
Naja.
Wer auch immer diese Person ist. Und...
Ein Bayer, oder?
Ja, genau. Also das... So sehe ich das quasi. Also dieses wurde... Es wurde alles noch nicht... es wurde schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Hat jetzt quasi... Ja, dieses Machine Learning Modell hat quasi alles gelesen und deswegen kannst du auch alles sagen.
Ja.
Und das ist quasi diese eine Person, die alles gelesen hat und dann quasi zu jedem Ding eine Aussage machen kann. Weil halt irgendjemand schon mal was darüber gesagt hat. Ob das jetzt richtig
heißt
ist oder nicht.
Dass es, genau, heißt nicht, dass es richtig ist. Also ich
das
weiß,
ist eine andere Sache, ja, weil im Internet gibt es ja auch viel Quatsch. Und viele Meinungen. Ja, also.
Das gespaltene Persönlichkeit.
Ja, na klar. Ja. Und ja, genau, also quasi in der EU gibt es jetzt quasi Anstrengungen der Regulierung von solchen, von generativen Machine Learning Modellen. Also Sachen, die Text generieren können, basierend auf dem, was sie gelesen haben oder worauf sie gelernt wurden.
Also ich glaube, nächstes Jahr ist der Hype vorbei.
Von was?
Ja, aber dann
von ChatGPT?
Ja, von ChatGPT und diesen.
Okay, also schreiben wir auf.
Hier, Prediction.
Yep. Okay, 20. April 2024, sagte Felix. Interessiert niemanden mehr. Das glaube ich nicht, aber der Hype ist vorbei.
Es geht nicht weg, aber es ist halt nicht mehr so, dass, boah, es wird alle Jobs irgendwie replacen und boah, es wird irgendwie alles anders. Es ist halt, ja, nix passiert.
Ja.
Das sehe ich einfach noch nicht.
Nee, insbesondere, weil die Firma dahinter auch damit Geld machen will. Und spätestens dann...
Ja, natürlich auch. Ich habe so ein Take gelesen, so, wow, ChatGPT voll gut und so, da hast du keine Werbung. Weil, also du bekommst halt direkt die Antwort. Und so, wie lange glauben Leute, dass nicht jemand auf die Idee kommt und sagt so, wäre aber ganz schön, wenn man hier auf diesem Textfeld noch so ein bisschen Werbung anzeigen könnte, oder? Hier. Ja,
oder wie wäre es, wenn man quasi dieses Machine Learning Modell auf 50% Werbung.
Ja, ja, genau, das
rechnen lässt. Weil den kriegst du ja nicht mal mehr mit. Dann weißt du ja gar nicht, dann verschwimmt ja quasi die Sachen, die du von irgendwas anderem gelesen hast, mit den Sachen, die es danach dazugelernt hat, was halt einfach Werbung ist.
Ja, genau, das halt.
Ja, also plus, du hast dann halt na, auch die Möglichkeit, überall ChatGPT einzubauen und dann weißt du aber nicht, ist der nicht vielleicht so programmiert, dass er dir irgendwas verkaufen will. Oder soll.
Genau.
Ja.
Soll, also genau.
So eine Art Chatbot, der keine Ahnung, irgendwie die neuesten heißen Scheiß, keine Ahnung.
Das ist quasi so ein, das ist nicht so, das ist halt dann nicht mehr so offensichtlich, weil ja quasi der Text, der erzeugt wird, der schon realistisch klingt auch, ja. Mhm. Und es ist halt nicht so, übrigens trinke jetzt eine Cola oder so, sondern er kann das halt viel besser. Er kann dich da quasi viel besser auch so nudging, ja, so quasi in eine Richtung führen, die du vielleicht gar nicht möchtest. Und das, denke ich, kommt. Also quasi, dass du so ein, es gibt quasi die bezahlten Machine Learning Modelle, ja. Und dann gibt es quasi die werbefinanzierten Machine Learning Modelle, ja. Wo du dann quasi 50% Werbung hast und 50% ist es dann aber auch irgendwas Sinnvolles.
Vielleicht.
Vielleicht. Ich glaube, das kommt. Und wenn nicht, dann kommt es spätestens jetzt.
Ja.
Nachdem du es gesagt hast.
Fuck. Wir dürfen es nicht irgendwo hinschreiben. Nicht, dass wir aus Versehen irgendeine AI das liest und dann denkt, oh, voll die gute Idee.
Ja, irgendwer wird unseren Podcast schon in geschriebene Sprache umwandeln.
Wer?
So eine AI.
Warum?
Damit Text ist, den man parsen kann.
Passiert das auch mit Liedern?
Ja.
Werden quasi Lieder dann auch von dieser AI umgewandelt und denkt so, oh, voll die gute Sache, was dieser Eminem da so erzählt. Oder ich weiß es nicht.
Das ist eine sehr lustige Vorstellung auf jeden Fall.
Komm, wir lernen quasi über alle, ja, das ist doch schon passiert, oder? Quasi diese quasi Songtexte erzeugen, die sich so anhören, wie als wären sie von Eminem geschrieben. Aha. Das gab es doch letztens.
Also nicht mit Eminem, aber hier mit
irgendjemand anders.
Tja, was war's? Ja, aber irgend so eine Band haben sie sich auf den Liedern trainiert und dann haben sie ein paar neue Lieder generiert und dann da war tatsächlich so ein Lied rausgekommen, was genauso wie die Band geklungen hat.
Ja, klar.
Ich glaube, also, mit Beatles haben sie das auch gemacht, aber das war es vielleicht Nirvana? Könnte es Nirvana gewesen sein? Vielleicht. Wer weiß das schon so genau?
Ja,
hatten wir bestimmt auch hier in der Sendung. Hatten wir bestimmt. Da haben wir bestimmt drüber geredet, aber.
Ich habe ja auch irgendwie, ist an mir vorbeigeflogen, dass irgendjemand einen Preis für ein Foto abgelehnt hat, weil das Foto mit KI generiert wurde nur.
Das war irgendwie die Sony,
genau.
Blablabla. Das
kann man ja, heute erst genau. Wieder. Und ja. Dann haben die, der hat das eingereicht, das Bild, um zu zeigen, dass die Wettbewerbsbedingungen nicht ganz vollständig sind und vor allem, was man mit so einem KI-generierten Bild erreichen kann. Und er wollte aber nicht einfach betrügen, sondern eigentlich war er darauf raus, die Diskussion darüber anzutriggern. Der Gute, der lehrt auch in dem Bereich abbildende Kunst, wie man den Bereich richtig benennt, hat also den entsprechenden Background. Und in dem Augenblick, wo er darüber informiert wurde, dass er gewonnen hat, hat er transparent gemacht, dass es AI generiert ist, also lange bevor es veröffentlicht war. Der Veranstalter hätte da also noch souverän reagieren können. Und ihm wurde nur geantwortet, auf seinen Vorschlag bei der Preisverleihung eine Podiumsdiskussion zu führen, wo man darüber sich austauscht, was so mit AI-generierten Bildern los ist. Ja. Wurde gesagt, ist schon in Ordnung, du kannst den Preis trotzdem behalten.
Okay, na, das ist eine komische Reaktion, ja.
Und das ist dann wohl noch eine Weile hin und her gegangen. Er hat dann, er hat den Preis bekommen, es gab keine richtige Preisverleihung. Und erst als dann mehrere Presseanfragen zu dem Thema bei Sony eingingen, fing man an, sich darum zu kümmern. Und hat leider die Chance verpasst, sich da eben durch so eine Podiumsdiskussion souverän drum zu kümmern.
Aber er hat es geschafft, dass alle drüber reden. Also von
jetzt, genau, also letztendlich hat er sein Ziel erreicht, ja, genau. Mhm.
Aber was kommt da jetzt raus? Oder ist es einfach, alle reden mal drüber und dann
Nacktpunkt sind wir wieder war, durch. dass in den Wettbewerbsbedingungen drin stand, any device, also irgendein Gerät. Smartphones wurden zwar explizit erwähnt, aber umgekehrt eine AI in einem Computer auch nicht verboten. Und ja, das war das Ziel von demjenigen, dass man darüber redet, dass man, wie erkennt man AI-generierte Bilder, müssen die gekennzeichnet werden, etc. Ja, und jetzt endlich, genau wie Ingo, ich glaube, du hast gerade gesagt, der Autor des Bildes hat sein Ziel erreicht, jetzt, wo es endlich in der Presse ist. Ich denke, der, also Auftraggeber Sony und wie hieß der Veranstalter von dem Dings? Creo heißt der Veranstalter von diesem Wettbewerb. Die hatten offensichtlich kein Interesse an dem, so einem kritischen Umgang mit der Thematik.
Die wollten jetzt einfach quasi das abschließen.
Ja.
Ein bisschen schade. Kann aber ist ja egal, jetzt quasi in einer anderen, im anderen Podium gelandet, würde ich sagen.
Ja, genau.
Okay. So. Kann man mit dem nächsten Ding abschließen? Das klingt ja auch ein bisschen scary.
Das nächste?
Virtual Kidnapping.
Virtual Kidnapping. Habt ihr davon gehört?
Nope.
Ist wohl ein Ding.
Okay, das klingt nicht gut. Was ist passiert?
Genau, also Virtual Kidnapping ist quasi eine Betrugsmasche, also wie zum Beispiel der Enkeltrick oder sowas. Gab es ja damals. Gibt es immer noch, gibt es ganz bestimmt immer noch. Nur quasi in die nächste Ebene gezogen oder ins nächste Level, quasi im 20. Jahrhundert. Idee ist es dort, quasi Betrüger rufen halt eine Mutter oder einen Vater oder so an und sagen, dass sie ihre Tochter gekidnappt haben. Und das ist quasi so die erste Idee. Und dann sagt man natürlich als Eltern so, ja, wir wollen quasi die Stimme von ihr hören. Und was hier passiert ist, ist wohl, dass diese Stimme eine geklonte AI-Stimme war von dem 15-jährigen Mädchen, basierend auf den Sachen, die es halt vorher oder die sie vorher ins Internet gesprochen hat.
Ja.
Wir hatten das ja vor, weiß nicht wie viel Sendung, dass es jetzt quasi immer einfacher wird, Stimmen zu klonen.
Es waren nur noch ein paar Sekunden, die man irgendwie brauchte, ne?
Genau, nur noch ein paar Sekunden und genau das haben sich quasi hier dort diese Leute haben sie es quasi genutzt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber das ist so die Grundidee und quasi diese geklonte Stimme hat dann quasi der Mutter geantwortet. Oh, das ist natürlich schon super creepy einfach. Und genau, das ist der erste Artikel, den ich dazu gelesen habe. Gibt's wohl schon länger, die Betrugsmasche selber. Ja, genau, also wenn das quasi in die Richtung geht, ist natürlich noch, also ich weiß nicht genau, wie man damit jetzt umgeht auch.
Das ist schon creepy, ja.
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 Und
ja, man kann sich auf nichts mehr verlassen, ne? Also auf Bilder nicht, auf Stimme nicht, ich weiß nicht, auf was man
auf
sich
was
noch verlassen
sich denn noch verlassen? Das ist halt echt schwierig dann irgendwie.
Ja. Genau, Videos nicht, ist alles gefaked.
Ja, also Videos sind, das, was ich jetzt gesehen habe, ist alles noch ganz schön shit, aber das ist halt gerade die erste Generation von generierten Videos. Und wenn wir jetzt quasi noch zwei Generationen weiterdenken, dann wird es nicht unbedingt, also nicht schlechter. Es wird einfach alles immer nur besser.
Wir sind schon wieder so depressiv.
Ja. Oh nein, komm, haben wir mal was Witziges. Virtual Influencer. Okay, das ist auch wie immer abgefuckter Shit. Keine Ahnung, was das soll.
Auch diese braucht man nicht mehr in echt. Ich meine, das ist ja gut.
Das ist auch in Ordnung, weil die braucht man aber jetzt nicht. Ja. Deswegen kann man die auch virtualisieren. Deswegen finde ich das in Ordnung. Und quasi die Idee ist es, ja, dass du jetzt quasi keine echten Leute mehr hast, die irgendwie versuchen, dir irgendwelchen Modeshit anzudrehen oder irgendwas anderes oder dich zu überzeugen, dass du Pepsi trinken sollst, was weiß ich. Sondern du hast einfach virtuelle Leute. Die sind auch, die müssen sich auch nicht schminken oder so, sie sind einfach so, wie sie sind und reden wie echte Menschen, basierend halt auf diesen generativen Machine Learning Modellen. Und ja, quasi, das ist, glaube ich, ein Ding. Wenn die Leute arbeitslos werden, vielleicht haben wir da ein paar mehr Heizungsbauer oder so.
Das ist in den meisten Fällen eine ganz schön krasse Transformation, denke ich.
Fällt gut. Aber es ist halt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Schreib dich nicht ab, wert Heizungsbauer.
Ja, ich habe irgendein anderer Artikel hat gesagt, 60.000 Heizungsbauer fehlen in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie viele Heizungen da gebaut werden müssen jetzt gerade, aber es sind absurd viele wohl.
Ein paar, ja.
Ja, alles muss umgebaut werden auf Wärmepumpen.
Genau. Na, erstens fehlen ja sowieso schon welche, also Heizungsbauer. Mhm. Und zweitens gehen ja noch ganz viele in Rente und es kommen nicht genug nach. Ach,
scheiße, das ist
doppelt blöd.
Ja. Das Patentrezept da heißt doch Rentenalter erhöhen, oder?
Ja. Oder,
raus.
Oder Influencer vor Heizungsbauer.
Finde ich gut. Influencer zu Flugschaden. Heizungsbauern.
Ja, oder gut, was, also, keine Ahnung, Solarpanels kannst du aufstellen oder so. Weiß nicht genau.
Ja. Ist ja auch cool. Werden.
Mhm. Genau, so. Ich finde, das sind irgendwie coole Jobs. Also wenn ich jetzt quasi nicht so Computersachen machen würde, dann oder quasi jetzt genug Computern hätte, dann würde ich entweder was mit Holz machen oder halt sowas, so ein Installateurjob, ja. Du gehst da irgendwo hin, du machst die Sachen einfach fertig, so wie sie geplant sind und dann ist fertig. Ja, dann ist ein schöner Tag vorbei. Und du weißt, du hast was geschafft, du hast nämlich jemand anders, hast die Welt ein bisschen besser gemacht, eine Gasheizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht. Und das ist doch toll. Für dich.
Ja,
ist tatsächlich
die, die dann eine Wärmepumpe haben, auch.
Was hast du gesagt?
Und für die, die dann eine Wärmepumpe haben, auch.
Ja, siehst du, das ist für alle besser. Ist sogar für die Umwelt besser.
Win-win. Ja.
Win-win-win-win.
Genau.
Ja. Ja. Also das von
daher, die Influencer auch, die machen was Richtiges.
Ja, genau. Die machen dann halt, die schaffen wieder was. Davor haben sie quasi einfach nur Leute
Influenced,
ja, weiß nicht. Sie haben es quasi, sie haben sie in eine Richtung geschoben, die sie gegebenenfalls gar nicht so wollten. Ja, quasi Betrug wäre jetzt quasi bös gesagt, aber.
Aber ja. Du wirst eigentlich Betrug sagen.
Ja, ich würd gerne Betrug sagen, aber was ich natürlich nicht mache. Und jetzt ist einfach virtuell. Du bist auch besser, ja, ist viel einfacher.
Ja.
Und kannst auch unendlich viele haben, unendlich viele Influencer. Mhm. Weil, wenn du unendlich viele hast, dann brauchst du wieder keinen mehr. Und dann sind das komplette Ding los.
Ja, aber ich meine, Influencer ist schon, also ich möchte mit keinen von diesen Leuten tauschen, also ganz ehrlich, das schon dein ganzes Leben im Internet leben musst und alles, jedes kleinste bisschen, was du machst, musst du dir überlegen, ist das jetzt Content, muss ich das jetzt posten, muss ich darüber sprechen.
Heizungsbauer, Mann.
Das schon, also ja. Da würde ich, glaube ich, auch vorher Heizungsbauer machen, bevor ich Influencer werde.
Ja, dann haben sie quasi einen weiteren Nudge, was Anständiges zu tun. Hm. Virtuelle Influencer.
Okay. Ich glaube, wir müssen die Diskussion abbrechen, da kommen wir nicht weiter.
Achso, ja, ich hatte hier noch ChatGPT-E-Mail-Scammer, das passt eher zu diesem Virtual-Kidnapping, aber wir sind jetzt schon depressiv genug gewesen, dann machen wir das vielleicht weiter. Ja, klar, also dass quasi E-Mails-Spam jetzt besser wird durch so generative Machine-Learning-Modelle, ist klar, weil du musst nicht mehr drüber nachdenken, sondern du sagst einfach hier, schreibe eine Spam-Mail und dann macht er das.
Aber ich dachte, die Spam-Mails sind immer so ein bisschen mit Rechtschreibfehler und als, weil du willst halt nur die Leute, die das nicht merken, weil
ja, genau,
die Leute, aber du kannst das halt merken und die dann irgendwie ja, die dann plötzlich merken, dass sie abgezockt werden, ist halt ein Problem. Du willst halt die Leute haben, die das Mail anschauen und sagen so, ja, das sieht legit aus.
Ja, aber ich kann es ja immer noch machen.
Genau dieselben Rechtschreibfehler drin, die meine Freundin auch immer machen würde.
Ja, ja, du kannst ja quasi auch deine Machine Learning Modelle auf Spam, andere Spam-Mails, die gut funktioniert haben, trainieren.
Ja,
dann guckst du quasi nach, was hat gut funktioniert und dann machst einfach noch andere und die sind alle ein bisschen anders, damit sie halt auch in diesen ganzen Spam-Filtern wegkommen. Ja.
Nice.
Ja, also dass es kommt, ist klar. Dass es mehr kommt, ist auch klar. Das ist halt auch, es kostet quasi nichts, ja. So eine Spam-Mail zu generieren, kostet einfach nichts. Du musst nicht drüber nachdenken, du musst auch nicht mehr die Sprache kennen. Du kannst quasi jetzt in Indonesisch kannst du quasi eine Spam-Mail verschicken, ohne dass du jemals irgendwas mit der Sprache zu tun gehabt hast. Du sagst einfach hier, schreib die Spam-Mail, diese richtig schlecht geschriebene Spam-Mail mit den gleichen Rechtschreibfehlern in Indonesisch. Fertig.
Ja, dann mach's. Ja, das ist ein guter Punkt.
Also quasi Lokalisierung ist auf jeden Fall ein Thema.
Einfacher.
Ja einfach,
einfacher geworden, ja.
Jupp.
Ja, auch ich habe auch gehört, Pressemitteilungen lassen sich auch total gut mit ChatGPT schreiben. Man muss einfach
was für ein Ding? Bewerbung?
Bewerbung auch, ja. Bewerbung auch. Pressemitteilung, alles. Also, aber ist ja nächstes Jahr vorbei, haben wir gehört.
Ja, gut, ist vorbei. Der Hype ist vorbei nächstes Jahr. Es wird niemanden mehr wirklich interessieren.
Kommen wir zu den News. News. Irgendjemand hat hier reingeschrieben, dass Ubuntu eine neue Version hat.
23.04.
Yes. Und? Ist cool?
Anscheinend. Also, weil die haben jetzt einen Installer. Das hat mich allerdings überrascht, dass das da drin stand, weil ich dachte eigentlich, das hätten sie bisher auch schon gehabt.
Ein Installer.
Habe ich nicht ganz verstanden, die Schlagzeile. Und das sie haben andere den
Installer.
Ist,
erzähl mir mehr, Markus. Ein
Installer. Ja, ja, das
kann man damit vielleicht Dinge installieren?
Ja, also vor allem kann man Ubuntu installieren, oder?
Was?
Ja.
Mit dem Installer.
Also, ja,
krass, das, also, oder? Markus, das ist ganz verrückt.
Das ist, also, nein, aber stell dir mal vor, du könntest einfach Ubuntu installieren.
Einfach krass. So?
Einfach drauf. Soll
ich, ja, soll ich jetzt die traurige, krass. Die traurige Geschichte, das Traurige daran ist, wir kommen jetzt, glaube ich, nächste Woche oder so auf Arbeit dann endlich mal 22.04.
So weit seid ihr schon.
Krass.
So weit.
Also,
ja, so weit.
Wir sind immer noch bei 18.04.
Was?
Darfst du gar nicht mehr. Das ist verboten.
Das ist wirklich, Ingo, nein.
Ja.
Ich bin ja schon traurig, dass sie bei uns jetzt fast ein Jahr gebraucht haben, um hier 22.04.
Ja, siehst du.
Mal, sagen, aber.
Speerspitze.
Also, der Punkt ist, glaube ich, dass es jetzt ein grafischer Installer ist. Der und Ubuntu Desktop Installer.
Ja, aber der war doch vorher schon.
Aber der neue, der nutzt Flutter für die UI. Verstehst du?
Ah, ja. Ah, ja. Nee, verstehe ich nicht.
Nee?
Nee.
Okay.
Nee. Flutter statt Elektron.
Ja.
Ah, ja. Gut, was ist denn sonst noch? Was ist denn hier in
du kannst in 23 jetzt Logins über die Azure Active Directory Integration machen.
Willst du dich verarschen oder was?
Nein, das
ist ein Anti-Feature.
Nee.
Ja. Cool. Und der Kernel rostet jetzt. Da ist Rust drin.
Aber nur der Support dafür oder ist da schon irgendwas jetzt ausgetauscht?
Hier steht, Rust wandert in den Kernel.
Macht so eine Pilgerreise in Kernel.
Mhm. Ja.
Kommt auch wieder.
Und Snap-Pakete sind natürlich
viel. Ah ja, das ist natürlich ein super. Ich liebe Snap-Pakete.
Alle Leute lieben Snap-Pakete. Jeden, den du fragst, sagt Snap-Pakete, beste Sache.
Best liebe Pakete. Snap. Gibt keine besseren Pakete als Snap-Pakete.
Mhm.
Außer vielleicht Briefbomben oder so.
18.04.
Was?
Ja, stimmt. 18.04 ist übrigens noch bis zum 31. Mai 2023 supported, Ingo.
Ja.
18.04,
wirklich? Gott, nächster Monat, oder?
Yep.
Das, wann wollt ihr migrieren, Ingo?
Du, nee. Ich kümmere mich da nicht drum. Ich
habe
mein eigenes System und zur Not müssen alle auf eigene Systeme umstellen. Gibt es halt kein zentral gemanagtes Linux mehr, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Oder für immer bleibt 18.04.
Ja. Ich meine, man kann ja auch noch Support von Canonical dafür kaufen. So.
Genau, das kannst irgendwie für 200 Supermillionen Euro kannst du Extended Super Maintenance Support kaufen.
Ja, ich meine, Microsoft kriegt auch irgendwie, weil Windows 7 für Windows 7 bestimmt immer noch Geld von irgendwem.
Vermutlich schon, ja.
Also von dem her finde ich das voll okay.
Ich glaube, du kriegst doppelt so viel Support dann, also quasi nochmal 5 Jahre drauf.
Ja, ich bekomme auch, indirekt Geld dafür, dass Knock Debians, was ist? Stretch oder so?
Ja, Stretch.
Supporten muss.
Ja, siehst du?
Ja, ich bin nicht sicher. Vielleicht ist auch noch eins vorher. Nein, ich glaube, es ist Stretch. Aber es
ist doch ein Woody.
Nee, das nicht. Ich glaube, es ist Stretch. Aber Stretch ist schon einfach. Ach.
Ja, ist auch schon seit letztem Jahr.
Das ist so traurig. Aber da kannst du halt auch noch mal so Extended Support kaufen. Und das haben die Leute auch noch gemacht. Und das heißt, wir müssen das auch noch. Warum?
Was hat jetzt noch den 2632er Kernel oder was?
Nein, wie weit ist das schon? Nee. So als. Ich glaube, es hat einen 410er oder so. Kannst du einen 410er haben?
Weiß nicht, ich habe aber auch noch irgendwo ein oder zwei Stretch-Maschinen irgendwo rumlaufen.
Ja, ja.
Ich
habe privat, habe ich die letztes Wochenende? Ach, vorletztes siehste? Wochenende oder so, endlich jetzt mal ersetzt. Gut. Durch einen Bullseye.
Sehr, sehr schön. Ich muss, glaube ich, noch ein oder zwei muss ich noch ersetzen irgendwo. Sollte aber machbar sein.
Was willst du machen?
Ja, aber wir waren bei Ubuntu 23.04. Neues Pipewire ist drin. Snap-Paket, habt ihr schon gesagt. Steam ist jetzt als Snap-Paket dabei.
Ah, ja.
Toll. Kannst du
endlich
direkt
mal wieder richtig zocken. Super.
Genau, kannst du direkt.
Ah, hier Steam natürlich GNOME 44.
Ja.
Interessiert dich als KDE-User natürlich nicht, aber
genau.
Sehe ich schon ein, aber für alle anderen, für alle normalen Leute.
Tö. Für alle, die nicht über ihren Horizont hinausgucken können. Ja, schon klar.
Ja, ja. Ich benutze i3 von dem her.
Was du auch machen könntest, wäre nämlich LXQt verwenden. LXQt ist in der neuen Version 1.3 rausgekommen.
Ich glaube, das habe ich früher sogar mal eine Zeit lang benutzt.
Ja, also ich habe LXD.
Nicht die Qt-Version, aber...
Genau, LXD habe ich auch ganz lange verwendet.
Das war eigentlich schon aber geil.
Auch schon lange wieder her. Genau, könnte man LXQt mal wieder ausprobieren. Ist noch nicht auf Qt 6 umgestellt, sondern basiert noch auf Qt 5.15, also der letzten LTS-Version von Qt 5. Und ja, lauter Verbesserungen da im Pac-Man FM und den ganzen Bibliotheken und irgendwie alles neuer, schneller, höher, weiter. Ja, und irgendwann werden sie dann auch auf Qt 6 umstellen, wenn KDE mal auf 6 umstellt, aber das kommt ja auch bald.
Nice. Mhm. Finde ich gut. Plus 1 und Like von mir.
Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Ich meine.
Dann haben wir schon mal die zwei wichtigen Software-Sachen abgehandelt, die hier in unserer Liste drin waren. Und kommen zu einem Link, den ich, was? Keine Ahnung, kann ich nichts so sagen.
Welcher ist das? Der Bauhaus-Link?
Ja.
Ist das ja, deine? Das jetzt, also ein bisschen Politik müssen wir heute machen, tut mir leid, das müsst ihr über euch ergehen lassen.
Das machen wir doch sonst nie.
Es betrifft euch aber, weil die EU-Kommission will Reisepässe und Ausweise abschaffen und dafür biometrische Grenzkontrollen einführen.
Aha.
Ich hätte natürlich auch eigentlich nicht diesen Mastodon-Link da rein.
Nee, das ist eine legitime Quelle.
Das ist ein weirder Flex, Mann.
Finde ich gut, lass das so drin. Genau so.
Das ist halt deine Premierquelle.
Genau, Mastodon-Links. Manchmal ist es halt Turnfreak, manchmal Mastodon-Links.
ich finde, das muss man einfach mal erwähnt haben, weil das ist ein ganz schön krasser Move, finde ich. So, ich hier, ja, das ist so ein bisschen. Ich komme auf Filmtitel, komme ich immer nicht. Das ist so ein bisschen dystopisch. Ja, wir brauchen keine Ausweise mehr. Du wirst einfach zwischendurch von einem Gesichts- oder Iris-Scanner erfasst und dann wissen wir schon, wer du bist.
Ja. Das heißt, jeder, der dann geboren wird, kriegt nicht nur eine Steuer-ID, sondern kriegt auch noch gleich hier irgendwie einmal Fingerabdrücke eingeben, einmal Iris scannen.
Genau, wird einmal abgescannt und dann alle eindeutigen Merkmale in Kombination gespeichert.
Meinen die das ernst?
Die öffentliche Konsultation dazu läuft bereits. Werden wir verlinken. Das heißt, die öffentliche Konsultation bedeutet, dass bis zum 28. Juni jedermann der EU-Kommission über einen Fragebogen seine Meinung zu den digitalen Reisedokumente sagen kann. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Problem der ganzen Geschichte, weil dieser Fragebogen, der ist eigentlich so formuliert, dass sich die EU-Kommission gerne ihre Positionen bestätigen lassen möchte. Deswegen, jetzt kommt auch die Erinnerung wieder. Deswegen habe ich im Übrigen auch den Mastodon-Thread verlinkt, weil da drin haben verschiedene Leute das nochmal aufgedröselt und gesagt, ja, eigentlich müsste man da nochmal schauen, dass man da ein paar andere Kanäle aktiviert, weil einfach diesen Fragebogen durchzugehen, bietet einem nicht den Raum, wirklich seine Position deutlich zu machen. Insofern dieser Thread, den mal durchzuscrollen, auch nicht die schlechteste Idee zum Thema.
Ah, okay. Ja. Gut, dann macht das alles wieder Sinn. Gut, also sollen wir trotzdem den Fragebogen alle ausfüllen und dann nochmal gucken,
wie, dass wir... Kann ich den auch ausfüllen?
Ja, alle EU-Bürger. Ich glaube, du gehörst zu
EU. Alle EU-Bürger. Also alle außer ich, weil...
Ja, richtig.
Tja, keine EU-Bürger.
Nicht ganz alle.
Also doch nicht alle, aber alle EU-Bürger.
Ein paar Leute.
Ihr kommt dann einfach nicht mehr raus aus eurem Land. Das ist
okay, dir
dann
das heißt, schon bewusst, ne?
Ist dann drin bleiben.
Kein Iris-Scan, kommst nicht mehr raus. Das war's.
Die werden schon mitmachen.
Nee, jetzt kommen diese Iris-Scan-Drohnenroboter, die fliegen dann an der Grenze lang. Und wenn du mit einem Auto durchfährst, wirst du jetzt mal eingescannt und sonst erschossen.
Ist Iris eine Blume?
Yep. Ja. Mhm. Und wirst erschossen.
Was?
Wird's auch rot.
Von der Blume?
Nee.
Ist erschossen von der Blume?
Ich glaube nicht. Also das
glaubt das absurd. Ich glaube da nicht dran.
Jetzt wisst ihr, warum ich ab und zu die Sendung schneide. Weil ihr einfach Quatsch redet.
Stimmt.
Das ist guter Punkt, ein wichtiger politischer Kommentar von mir. Das kannst du nicht einfach rausschneiden.
Können schon.
Wenn ihr das nicht hört, dann hat mich der Ingo zensiert.
Ja.
Aber das wissen sie ja gar nicht.
Aber das wisst ihr dann halt nicht, aber ja, ich meine, das ist nicht mein Problem. Da kann ich. Ja.
Du könntest die Sendung nochmal nachhören.
Ich könnte die Sendung nachhören, aber das werde ich nicht tun. Das kann ich leider, es gibt keinen Weg, die Sendung nachzuhören für mich.
Nein,
nee. Das ist technisch nicht möglich, leider.
Ist kein Download, ist kein Podcast, ja. Kann man nicht machen.
Kann ich nicht. Das einfach, das landet einfach beim Ingo in einem Archiv.
Ja.
Mhm. Wird dann nie wieder gearchivt und dann ist es weg.
Wo waren wir?
Wir waren bei der Biometrie. Und was ich auch reinpacke, weil ich das bei so Themen immer mal wieder gerne mache, ist, ich gebe dann ein Schlüsselwort aus so einer Berichterstattung mal kurz bei Netzpolitik ein, um so Impuls zu fühlen, wo wir denn stehen. Und die Suche nach biometrisch bei Netzpolitik, die lässt schon nichts Gutes an. Also wer noch ein bisschen mehr Biometrie-Paranoia braucht, unbedingt nachvollziehen.
Ja.
Was da zum Beispiel ist, dass der Gesetzgeber in Deutschland biometrische Bilder ja schon als Bestandteil der Ausweise etabliert hat und immer gesagt, nein, die werden nur dezentral auf den Ausweisen gespeichert, nicht zentral. Und jetzt sind sie dabei und wollen diese Regelung gerne kassieren, weil das wäre natürlich super praktisch, eine zentrale Datenbank mit diesem Bildmaterial zu haben.
Wer hätte mit dem gerechnet?
Kann man dann auch gleich ChatGPT vorwerfen und dann kann er irgendwie gleich am Flughafen und an jedem Bahnhof dich kennen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ich meine, bei den deutschen Ausweisen gab es doch auch letztens ein Urteil, dass man eventuell, oder gibt zumindest, dass ein paar Organisationen wollen, dass man die Fingerabdrücke nicht mehr abgeben muss, ne? Oder dass die dann nicht gespeichert werden sollen. Wie funktioniert denn das dann? Das wird ja dann auch lustig.
Wird kassiert.
Ja.
Das geht dann nicht mehr. Muss die Fingerabdrücke abgeben.
Ja, ich glaube, hier in der Schweiz hast du, wenn du einen Pass hast, sowieso schon biometrisch.
Ja, bei uns versuchen sie dich auch dazu zu motivieren.
Ja, mittlerweile konnte
ich glaube, mittlerweile ist auch Pflicht. Es war bis vor kurzem war es noch nicht Pflicht.
Genau.
Und jetzt ist Pflicht, ja.
Aber wie gesagt, jetzt gibt es irgendwelche Urteile, dass das eigentlich so nicht rechtens ist. Aber
ach so, das hatte ich
kenne da den aktuellen Stand auch nicht. Da müsste man jetzt nochmal nachlesen und es wird wahrscheinlich auch noch einen kleines Urteil sein und noch anfechtbar und wie auch immer. Es ist nicht so, dass der deutsche Staat das dann gleich umsetzen würde.
Ja. Okay. Ist auch nicht die Aufgabe des deutschen Staates, irgendetwas umzusetzen.
Nee. Er muss immer dazu getragen werden. Deswegen bauen wir auch so viel Bürokratie auf, damit das unmöglich ist, da durchzusteigen. Ja.
Schön. War das genug Politik für dich, ja. Markus?
Ich gucke noch mal kurz, was noch so im Pad steht. Vorläufig. So, but okay, wait, dann gehen wir mal weiter zu News, mal wieder ein bisschen Softwaretechnik.
Yes.
Aber wir bleiben bei der Privatsphäre, weil es geht um Passwortmanager. Und zwar hat der Mail oder vor allem durch sein Mail-Angebot bekannte Anbieter Proton gesagt, wir machen Mail-Kalender, Dateifreigabe, VPN und jetzt machen wir auch Passwortmanagement. Es gibt Proton Pass in einer Beta. Und sie sagen, es ist der erste Passwortmanager, der von einer Security Company mit einer Privacy First Philosophie, ja, kann man sagen, aus der Taufe gehoben wurde. Und das Spannende, weswegen ich dachte, es ist eine News wert, ist, dass Proton ihr Zeug als Open Source bereitstellen. Und damit haben wir dann einen neuen, hoffentlich guten Player als im Bereich Passwortmanagement, der als Open Source bereitsteht.
Also quasi so Bitwarden-Style.
Mhm. Ja.
Ja, okay. Mehr Alternativen sind immer eine gute Sache. Mit Bitwarden bin ich aber ehrlich gesagt gut zufrieden, also Void Warden an der Stelle, also die Open Source Variante davon. Das habe ich sowohl privat als auch in der Firma im Einsatz. Das ist eine coole Sache. Und wenn das quasi an diese Funktion rankommt, warum nicht? Wenn es da quasi ersetzbar ist. Aber es bräuchte quasi jetzt erstmal noch einen guten Grund, warum das und nicht einfach das weiter benutzen, was bei uns schon eh in der Verwendung ist.
Also ich habe
in dem Blogartikel da so ein bisschen angeschaut, wie sie sagen, wie sie die Verschlüsselung machen. Das hat mich jetzt nicht überrascht, sah aber jetzt auch nicht so, also erwartungsgemäß bei Proton, das ist, ich glaube, sie hätten sich ganz schön ins eigene Fleisch geschnitten, wenn das jetzt schon ganz hanebüchen aussähe. Sie machen sich auch Gedanken ums Sharing. An der Stelle fehlte mir die Zeit, das genauer nachzuvollziehen, wie das funktionieren soll. Aber es ist im Konzept drin, das finde ich schon mal sehr wertvoll. Ja, insofern sieht vielversprechend aus auf jeden Fall.
Naja, okay. Dann warten wir, bis es da ist. Oder ist es schon da? Kann man es schon ausprobieren?
Ist Beta, ja. Ist da. Okay. Genau, und weil es Beta ist, ist der Source noch nicht da, also ist noch nicht Open Source. Sie sagen, zusammen mit dem Final Release erfüllen sie auch das Open Source Versprechen.
Mhm. Ah ja, die sind in der Schweiz. Mhm. Verrückt. Das habe ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt nur hier runtergescrollt und da steht was von Genf. Das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten, dass die, das ist eine Schweizer Firma, oder verrückt, aber ich weiß nicht, ob es so ein guter Move ist, irgendwie so viel Zeug zu machen, aber ja, so, wenn sie das gut machen, warum nicht?
Invites wollen sie jetzt noch zur Frage, wann ist verfügbar, Invites sollen nächste Woche angefangen werden auszurollen und dann kriegt man per E-Mail einen Invite. Also es ist am Anfang ein Invite-Only-Ding.
Mhm, okay. Dann schauen wir einfach mal, was passiert, oder? Also, ich meine, warum nicht?
Ja, also ich weiß, warum ich nicht wechseln werde, weil ich einfach faul bin und Pass für mich genau das macht, was ich brauche. Aber
Auch mit diesem frickeligen Plugin für deinen Browser.
Ich habe kein Plugin für meinen Browser.
Oh, da verpasst du was, Mann. Plugin für den Browser ist schon eine Premium-Sache, Mann.
Ja. Das definitiv.
Ja, ja, aber also.
Ja, solange man nicht weiß, was man verpasst, ist natürlich einfacher. Ja,
genau, und darauf fange ich einfach gar nicht damit an und dann.
Das stimmt.
Werde ich
dann einfach quasi immer copy-pasten irgendwo.
Genau, copy-paste. Also ich habe halt so. Ich habe halt so ein. Wie heißt das? Shortcut. Und dann kommt so ein Ding und dann kann ich so Fuzzy Search und dann drücke ich da Enter, dann gebe ich mein Passwort ein und dann ist mein Passwort in Control in Paste Mode.
Ja, ja, ich weiß schon.
Also
Control Shift L ist für mich einfach so ein mega Killer Feature. Quasi das Ding einfach ausfüllen, wo du dich gerade befindest, mit Username und Passwort und dann nur noch Enter drücken.
Ist ja, irgendwie geil. Also ich meine, es ist schon besser, sehe ich schon ein. Aber
ja, aber solange es funktioniert, ist okay, quasi solange es wenig genug Schmerz macht.
Ja, ist nicht schlimm genug, dass ich das mal, hatte ich früher auch, für irgendwie, bevor ich Pass benutzt habe, hatte ich auch ein Plugin. Aber es ist schon convenient, ja, aber
denk mal drüber nach, Mann.
Ja.
Vielleicht kommst du wieder auf die gute Seite.
Auf die gute Seite.
Vielleicht kannst du ja dieses eine Ding ausprobieren hier, was diese Proton-Leute gemacht haben.
Ja, gut für.
Ja. Benutzt. Hat es jemand schon benutzt, dieses Proton?
Nee. Pass. Zuerst nächste Woche und ist Invite-Only.
Genau, Invite-Only und keiner hat Invites.
Hast du Markus nicht zugehört?
Apparently.
Nee, also hätte ja trotzdem sein können, dass ihr schon irgendwo einen Invite bekommen habt und das schon irgendwo ausprobiert habt. Ja. Who knows?
Nee, aber ich schaue jetzt, ob ich mir so eine Pass-Browser-Extension.
Mhm. Überleg dir das wenigstens. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Einfach schon das integriert haben im Browser ist eine coole Sache.
Browser-Extension. Firefox.
Was auch ganz cool ist für so Services, die meinen, das ist jetzt total wichtig, dass du einen zweiten Faktor hast. Mhm. Aber eigentlich ist eine Quatschseite. Kannst du den zweiten Faktor da direkt hinterlegen. Und dann ist er in deinem Paste-Modus. Nicht, dass ich das für irgendwelche wichtigen Sachen benutze, aber für Quatschsachen halt.
Ja, ja.
Und jeder kennt diese Seiten, ja. Mhm. So, oh ja, hier ist diese Bücher, lokale Bücherausleihseite. Bitte zweiten Faktor anlegen, weil wir sind so wichtig, dass keiner sehen kann, welche Bücher du ausgeliehen hast.
Ja, das wäre natürlich.
Also, dass du gehackt wirst und dann jemand. Du kannst ja nicht mehr Bücher in diese Seite ausleihen. Du kannst einfach nur sehen, was du gerade hast, ja. Du kannst einfach gar nichts machen auf diese Seite, aber du brauchst einen zweiten Faktor.
Mhm. Das ist sehr wichtig.
Ja, und dann kannst du den bei bei Bitwarden oder bei diesen anderen Sachen mit hinterlegen. Und das gibt es auch, glaube ich, für Pass und Browser Pass gibt es da auch quasi einen Modus. Ich weiß nicht genau, ob es das Plugin kann. Ich weiß aber, dass Pass das kann mit einem zweiten Faktor Plugin.
Nice.
Okay. Gehen wir weiter, oder?
Ja.
Ingo?
Ah.
Ja. Das ist das nächste.
Nee. Gibt ein Pep. GimPep. GimPep 684.
Also was Python, was heißt das? Python
Enhancement Proposal. Process, vermutlich. Wäre so my guess. Aber ihr könnt auch noch kurz raten, bevor ich das google. Keine, will niemand raten.
Keiner rät. Was denn überhaupt?
Keiner rät. Python Enhancement Proposal.
Sag ich Proposal.
Ja. Genau. Und da geht es darum, um ein Per-Interpreter-Lock. Also das für. Also aktuell hast du ja einen globalen Interpreter-Lock für alles. Und ja, das kann je nach Applikation halt ein Problem sein und das Zeug halt langsamer machen. Und ja, jetzt gibt es halt so ein PEP zumindest. Also es gab ja auch mal Anläufe, das überhaupt, also ein Python zu machen ohne globalen Interpreter-Lock. Ich glaube, da wird auch immer noch so ein bisschen rumgebaut. Und das halt so ein bisschen Schritt in diese Richtung, wo sie einfach mal einen Pro-Interpreter, das Pro-Interpreter machen. Und da gibt es halt so ein PEP und das ist irgendwie die zweite Runde von Diskussion und so. Und vielleicht kommt das irgendwann.
Okay, dann wird hat man weniger Logs quasi.
Weniger Logs schneller sein. Und je nach Problem kann das eine gute Sache sein. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen langsam wird. Das ist auch...
Nein, das geht nicht.
Das auch, je nach, ja. Es kommt halt auf dein Use Case drauf an, was du mit Python machst. Genau, aber da gibt es irgendwie Code und Pull Request und ja.
Okay.
Es könnte eine gute Sache werden, glaube ich.
Ach, bestimmt.
Bestimmt.
Doch, wenn man quasi die Option hat, das nicht zu wollen, ist es ja okay.
Kannst du jetzt hier reinschreiben und sagen, will ich nicht. Finde ich doof.
Danke. Ja. Per Interpreter-Log, nein, danke.
Nein, danke.
Ich brauche jetzt neue Feinde.
Ja.
Korrekt. Ist auch mal schön, wenn es gute News gibt.
Genau.
So, das nächste klingt wieder nicht so lustig.
Oder ach, doch? Fuck echt.
Also, Linux, Verschlüsselungsgedöns.
Was war da? Ach so, ja, irgendjemand im Internet hat gemeint, dass man doch, wenn man Lux benutzt, einmal schauen soll, dass man die Key Derivation Function, also quasi wie das Passwort zu dem mit Schlüssel von der Festplatte gemacht wird, dass man die doch mal frisch updaten soll, weil da jetzt noch PBKDF2 standardmäßig seit x Jahren drin ist. Aber es gibt ja viel schnellere und neuere und bessere Key Derivation, also quasi Verschlüsselungsfunktion, und die sollte man doch bitte stattdessen verwenden, weil ansonsten wird man gehackt.
Okay.
Ja,
ist also das, weißt du, ist es einfach möglich, das zu machen? Also ist
das
irgendwie
ein Befehl? Ja, das ist da durch, quasi oder? In diesem Artikel mit drin, wie einfach, dass das relativ easy ist, dass du da das eigentlich nur in dem Lux-Header setzen sollst oder ändern kannst, und dann ist es schon fertig. Dass es jetzt ein Riesenproblem ist, das muss man natürlich immer betrachten, weil wenn dein Passwort halt lang genug ist für die Festplatte, dann ist halt auch ja das die Möglichkeit, das Passwort zu knacken, entsprechend komplex. Ja, also zum Beispiel, du hast ein Passwort, das hat 20 Zeichen. Dann benutzt du gerade PBKDF2, um da dieses Passwort, also den Passworten Schlüssel zu generieren. Und dann müsstest du trotzdem noch, wenn du das zurückrechnen möchtest, musst du immer noch 20 Zeichen Passwort knacken. Auch wenn die Verschlüsselungsfunktion, oder diese Umschlüsselungsfunktion oder diese Ableitungsfunktion relativ, vielleicht nicht unendlich schnell ist, aber ziemlich schnell ist, dann musst du es halt trotzdem noch ganz schön oft machen. Und Ja, man kann sich das auf jeden Fall mal anschauen, ob das, besonders wenn quasi das Passwort nicht unendlich lang ist, was man gerade für seine Festplatten benutzt, kann man sich das, kann man das schon mal machen, weil es selber kein, also es ist nicht, also es passiert ja nichts, ja, quasi, du sagst einfach nur, bitte neue Verschlüsselungsfunktion benutzen, danke.
Also es schadet auch nichts und es ist relativ schnell gemacht und
genau.
Es ist sicherer.
Genau, für das gute Gefühl auf jeden Fall. Ja. Und
okay,
mehr, dann haben wir quasi, bessere Krypto-Sachen ist ja immer besser.
Ja, naja, mehr Sicherheit, mehr gut. Mhm. So, und dann haben wir quasi noch so einen Toten der Woche, der hier noch in die News reingerutscht ist. Irgendwie.
Wer ist da?
Mein oder nicht? Gott,
wer ist gestorben?
So halb, ne? Ah, nein, naja.
Ich habe es natürlich nicht gelesen. Das, wir haben ja in den Chat gefragt, ob er auch noch, ob's,
ja.
Ja, und Gimp schießt den GTK 3-Pod ab. Ich habe nicht mal den Titel gelesen. Aber er ist ein Toter, würde ich auch sicher.
Also, ist es, ja, aber für was ist die Frage, ne? Naja, gut. Weiß auch nicht. Für Gimp, für GTK 2. Dann jetzt endlich, oder? Naja, gut. Also, Gimp ist jetzt fertig auf GTK 3 portiert.
Ja,
toll.
Sind wir nicht schon bei 4?
Fertig. Ich glaube schon.
Ja, naja, das kann ja dann nur noch mal 10 Jahre super dauern.
Oder? Das ist doch eine gute Sache.
Ist eine gute Sache, ja. Doch. Ist sozusagen.
Ja, also irgendwie es gut. Gibt, glaub ich glaube, es gibt. Es, ja, genau. Es gibt das Gnome-Zeug. Das ist, glaube ich, so das normale GIMP. Und dann gibt es halt einen GTK 3-Pod. Und der ist jetzt einfach fertig.
Genau. Und dann können Sie sich jetzt Zeit nehmen, um für GTK 4 dann den Port anzufangen oder so.
Vielleicht. Gibt es das schon? Das gibt es schon.
Du bist doch Gnome-Nutzer, du musst es doch wissen.
Ja, eben Gnome, aber nicht GTK.
Ja, aber Gnome benutzt doch GTK.
Was weiß ich. Nee, ich benutze
E3. Ich habe keine Bob.
Ich benutze E3. Was soll ich das wissen, Ingo?
Ja, so.
Das sehe ich aus. Ist mir egal. Hauptsache, da kommt mein Terminal irgendwo und da kann ich reintippen und dann.
Gut.
Dann ist schon gewonnen, es gibt GTK 4. Es gibt genau. Das wohl. That's a thing. Gibt es auch 5?
Nee, 4. Bisher.
GTK 5 Development likely to heat up following GTK 4.12 vom 9. Februar 2023.
Okay. Ah, so aktuelle News, die aha, du hier raushaust.
Da lernt man direkt dann was.
Ja, na Wahnsinn.
Dann mit lernen unserem wir hier Bildungsauftrag, den wir nicht haben.
Zum Glück.
Ja.
Okay. Gut, cool, haben wir das auch geklärt. Also noch 10 Jahre weiter, dann sind sie bei GTK 4 und die anderen sind dann schon bei GTK 7 oder so. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Kommen wir zu den News. Nee, Quatsch.
Wir sind, Ingo, verwirr die Computersachen nicht. Das geht nicht.
Sorry, ich
bin verrückt. Nee, ist okay. Das erste News, was er gefunden hat, wird genommen.
Nimmt er. Okay. Mhm. Kommen wir zu den Themen, meine ich.
Ja, besser. Mach nochmal Thema. Sag mal nochmal Thema.
Thema? Soll ich auch sagen? Sag
mal Themen.
Der Computer versteht nicht so gut den Ingo. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Computer der nuschelt, sagt nein.
Ingo nuschelt.
Der Ingo ja, nuschelt. Sorry. Computer sagt nein, Computer sagt, verstehe ich nicht den Ingo.
Nee, er sagt dann einfach irgendwas ganz Wirres. Er sagt ja, ich habe total die gute Sache verstanden, die der Ingo gesagt hat.
Ja.
Das war leider nicht das, was der Ingo gesagt hat.
Nicht das Richtige. Ich bin gerade auf Konferenz hier. Gott sei Dank schon der vorletzte Tag. Ich bin schon durch.
Ingo ist
erst war, also ich bin in Amsterdam. Zuerst war die Cephalocon, also geht um CEF, dieses SDN, also Storage System. Es wird ja auch das Linux der Storage Systeme genannt sozusagen. Und ja, war ganz interessant. Ich habe auch ein paar Interviews gemacht, die kommen dann bei Radio Tux irgendwann mal raus. Irgendwann, keine Ahnung, übernächste Woche. Was sich sagen lässt, ist so, dass irgendwie die Konferenzen wieder losgehen und auch so, ja, also auch bei diesen ganzen kleineren Projekten sozusagen irgendwie wieder die kleineren Konferenzen und größeren Konferenzen und Developer-Treffen und sowas irgendwie jetzt wieder auf die Fläche kommt, also bei CEF war es irgendwie schon den dritten Meetup Day, was auch immer sie dieses Jahr gemacht haben. Und ja, die Jahre davor wegen Corona, wissen es alle, war irgendwie nix. Und jetzt geht's halt wieder so richtig los. Es soll auch einen Ceph Day in Deutschland geben. Wahrscheinlich so Pi mal Daumen September. Und ansonsten, ja, war so viel Update, wo, wer macht gerade was, wer entwickelt gerade was. Und eigentlich haben sich so ein bisschen alle gefragt und das wird auch so ein bisschen auf den Fluren immer diskutiert, was hat IBM jetzt eigentlich vor? Also
und was haben die vor? Ist,
naja, IBM hat, ich glaube, also seit diesem Jahr, eventuell seit 1.4. oder seit 1.1. haben sie die Storage-Sparte von Red Hat in ihre Storage-Sparte integriert. Also vorher war das Ceph Development Team, das Open Source oder ein größter Teil des Ceph Development Teams kam halt von Red Hat und war halt bei Red Hat in dem Storage Team angesiedelt und die haben das jetzt quasi da rausgeschnitten und bei sich integriert. Und dann, ja, ist Red Hat und IBM sind ja sozusagen eins, aber ja doch nicht, während man ja, IBM so Big Blue als, ja, gerade so manchmal auch noch ein paar Sachen vorhalten kann. Da ist halt die Frage, was hat IBM jetzt mit Ceph vor? Also sie stellen ein eigenes Produkt vor, was auch irgendwie IBM Ceph dann heißen soll. Aber sie haben halt so ein paar Punkte, wo nicht alle bei der Community mitgehen würden. Und SUSE hat sich ja auch vorletztes Jahr verabschiedet und macht sozusagen kein Ceph mehr. Die hatten auch ein Ceph-Entwicklungsteam. Und wer springt da jetzt ein bisschen in die Grätsche? Wer ist da noch dabei? Also es ist ja schon ein Open-Source-Projekt und wird auch von der Linux Foundation getragen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie untergeht, aber es ist halt, IBM ist da jetzt halt der größte Player so in dem Bereich und ja, kann so ein paar Richtungen vorgeben und mit denen, nicht mit allen Richtungen sind alle einverstanden und da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Genau. Kann halt sein, dass es dadurch, dass IBM das dann halt an, ja, das Produkt eben so anpasst, dass es halt an ihre Bedürfnisse passt, aber eben nicht mehr an, weiß ich nicht, kleine mittelständische Unternehmen oder sowas. Das ist so ein bisschen die Befürchtung, dass da ein paar Sachen kommen, die dann ja auf die IBM-Produkte zu sehr angepasst sind und eben nicht mehr den Fokus auf alle haben. Das wurde so ein bisschen besprochen.
Das
zumindest auf den Gängen. Nicht,
und hat
nicht,
IBM gesagt, was haben IBM dazu gesagt? Oder haben die keine IBM Vorträge gesagt, gehabt?
Ist alles prima und wir sind eine große, glückliche Familie und wir machen das Richtige.
Ah ja.
Also es war auch ein paar Vorträge von IBM und ich meine mittlerweile, wie gesagt, da alle Red Hatties, die bei dem Storage-Team waren, jetzt bei IBM sind, ja, stehen sie halt auch überall drauf und waren auch einer der Platinum-Sponsoren oder sowas, aber ja, das muss man jetzt mal sehen, wie sich das die nächsten paar Jahre entwickelt. Also das ist so das, was ich rausgehört habe. Kann sein, dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, da misstrauisch zu sein, aber so sind wir halt erstmal.
Bei
erstmal
IBM
misstrauisch sein.
Gibt's keinen Grund, misstrauisch zu sein. Das sind die nettesten Leute, die es gibt auf der ganzen Welt. Die wollen quasi alles nur die Welt verbessern.
Genau. Die haben nur einen sehr positiven Track Record. Da habe ich noch nie gehört, dass IBM irgendwas shady oder so.
Ach Quatsch, Kram. Die sind nice. Die sind die nice guys im Internet.
Ja. Also ich meine, da sie es irgendwie IBM Ceph nennen, ist ja auch schon mal, heißt ja zumindest mal, dass sie dass es nicht irgendwo in irgendeinem Produkt verbuddeln und man nicht mehr erkennt, dass es Ceph ist. Das kann man ihnen zugute halten. Man muss das jetzt echt sehen. Also es gab Gespräche, die in die eine oder die andere Richtung, also so, wie gesagt, die auf dem Flur, wenn man so fragt. Aber ich finde es schön, dass es auch wieder losgeht, dass es auch ein Ceph Day in Berlin oder irgendwo in Deutschland geben soll. München, Berlin, Hamburg, keine Ahnung. Gucken wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Also das Projekt ist alive in kicking und es waren, glaube ich, 250 Leute oder sowas, war ausverkauft. Das fanden sie auch sehr gut oder war halt, ja, man wusste nicht, kommen überhaupt alle. Und viele waren auch tatsächlich jetzt nicht wie ich, die dann noch zur KubeCon gegangen sind. Die waren halt wirklich tatsächlich nur für die Cephalocon da. Und genau, ich bin jetzt seit Mittwoch noch auf der KubeCon und das ist halt ein anderes Kaliber. Da sind dann halt nicht irgendwie kuschelig in ein paar Räumen irgendwie 200, 300 Leute, sondern das sind über 10.000. Und davon waren irgendwie noch 2.000 auf der Warteliste und konnten gar nicht rein sozusagen. Über, also 58% oder sowas waren auch zum ersten Mal auf einer KubeCon. Also es wurde ganz oft mal abgefragt, wer ist zum ersten Mal da. Also ja, ist schon ein großer Austausch sozusagen da, auch mit Leuten, die das erste Mal auf so einer KubeCon sind, sich da ein bisschen zurechtfinden müssen, aber auch Sachen mitnehmen. Und nächstes Mal soll das Ganze in Paris dann stattfinden, also die KubeCon Europe. Wahrscheinlich dann mit noch mehr Leuten. Und das Ganze führt dazu, dass es sozusagen das größte Open Source Event in Europa zurzeit ist. Also so viele Leute zusammen. Jibbit, sonst nicht.
Okay, was geht da so? Also ist da irgendwie
bei also du hast einen Messeanteil, wo tatsächlich irgendwie, ich müsste lügen oder nachgucken, also über 100 Aussteller sind, wo du halt hingehen kannst, Fragen stellen kannst zu den Produkten, die verkaufen wollen oder die du einsetzt, wo du ein paar, vielleicht mal einen Techniker erreichst, aber wahrscheinlich viele Sales-Leute auch. Also der Teil ist da und ist auch gut besucht. Dann hast du natürlich auch einen Ausstellungsbereich, wo die ganzen Projekte sind, wo du dich mit Community-Membern unterhalten kannst. Und dann hast du halt einen großen Konferenzteil, kann man sich auf der Seite angucken, keine Ahnung, 300 Vorträge oder irgendwas in großen Sälen. Aber dadurch, dass es so viele Leute sind, also so ein, zwei Vorträge, die ich mir dann doch mal angucken wollte, waren halt überfüllt. Also es ist schon krass, wie viele Leute da rumlaufen. Ja. Genau. Und zwei große Themen, was ich jetzt oder was man immer wieder gehört hat, ist Security tatsächlich, dass das immer mehr Security kommt. Sieht man auch bei den Einreichungen für die CNCF, also für die Cloud Native Foundation, dass in den letzten paar Jahren Projekte, die sich mit Security beschäftigt haben, viel eingereicht wurden. Und ist halt so, ne? Ganz am Anfang baut man einfach viel Zeug und macht sich über Security gerne Gedanken und erst so nach und nach kommt das dann alles rein. Mhm. Und das zeigt sich jetzt so ein bisschen. Und dann ein Stichwort, was ich auch immer wieder gehört habe, mit dem ich mich aber auch noch nie beschäftigt habe, ist WASM, also WebAssembly.
Mhm. Und wie passt es zu Kubernetes dazu?
Das ist eine gute Frage, nächste Frage. Also ich meine, es geht ja, die KubeCon ist nicht nur Kubernetes, sondern ist auch die Cloud Native
Konferenz. Ah, die sind so kombinierte Shit.
Ja. Genau, also und weil und das größte Projekt der Cloud Native Computing Foundation Kubernetes ist und wahrscheinlich, weil die erste Konferenz der Art KubeCon hieß, heißt es immer noch so, ist es immer noch so ein Doppelname. Aber alles, was sich im Cloud Native Umfeld, also von, was weiß ich, Prometheus, Envoy, Istio, also Service Mesh, alles Mögliche, ist da auf dieser Konferenz vertreten. Und eins der Themen, die man immer wieder auch auf Folien und so gesehen hat, ist gerade dieses WASM, also WebAssembly. Ich habe noch nie was mit WebAssembly gemacht. Haben wir das schon mal besprochen?
Ja. Markus, ja, erzähl doch mal was.
Wir haben schon öfter was zu WebAssembly gesagt. Und WebAssembly im Kontext von den Container-Plattformen ist deswegen interessant, weil du wenn du WebAssembly als Ausführungsumgebung benutzt, brauchst du kein komplettes, in Anführungsstrichen, komplettes Linux mehr in deinen Container packen, um eine Ausführungsumgebung für deine Applikation zu haben. Sondern wenn WebAssembly die Plattform ist, und das war eben auch das Interessante vor ein paar Wochen, Monaten, als Docker Hub announced hat, dass sie jetzt native WebAssembly Images im Portfolio haben, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was da eigentlich die News war, dass da eben dann nochmal deutlich vor Augen geführt wurde, hier, ihr braucht kein Basissystem, keinen Basiscontainer mehr haben, der an sich schon eine Menge Dependency mit in euer Image bringt, sondern ihr nehmt WebAssembly und legt da euer auf WebAssembly kompiliertes Programm rein und das war's. Damit ist der Container viel schlanker, damit habt ihr keine Abhängigkeiten da drin, die euch außerdem auch Security Risks bieten, mit reinbringen können. Und es wird insgesamt performanter und einfacher. Und WebAssembly, wenn man das so im Namen hört, klingt natürlich immer erstmal so, und da wurde es auch initial, denke ich, für gebaut, als Runtime-Environment im Browser. Mhm. Aber da wird es mittlerweile immer mehr rausgelöst und eben auch für andere Dinge benutzt.
Ah, okay, das ist quasi der nächste Schritt dann da.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie es deswegen jetzt auch WASM genannt. Also WebAssembly hat auch, sagt man nicht mehr, man sagt WASM. Ich wusste beim ersten Mal auch nicht, worum geht's jetzt. Aber ja, wenn man damit noch schlankere Applikationen bauen kann und Container, dann ja.
Ja, wo es bis jetzt vor allem seine Daseinsberechtigung hat, ist Gaming, also in Browser-Gaming. Und es gibt auch eine Menge Applikationen mittlerweile, die schon darauf laufen. Photoshop im Browser ist, glaube ich, auch so eine Geschichte.
Ja, ich glaube, so die meisten in Anführungs- und Schlusszeichen Applikationen, die du halt so im Web jetzt hast, sind halt darauf gebaut. Weil,
ja, genau, und
ja.
Ja, und halt Rust zum Beispiel kann man ganz gut auf WebAssembly kompilieren.
Wie sieht es eigentlich mit Java aus? Gab es da nicht? Ich glaube, ich habe da letztes Mal irgendwas vorbeifliegen sehen, dass du jetzt auch irgendwie Java nach WebAssembly irgendwie und so.
Ja, du hast verschiedene Schwierigkeiten bei dem Versuch, das zu tun. Eine Schwierigkeit, die aber auch schon vorher bei der GraalVM und anderen Native Images immer wieder aufkommt, ist, dass Java ganz gerne mit Reflections arbeiten möchte. Oder viel Java-Code arbeitet gerne mit Reflections. Und Reflections kannst du in dem Umfeld, wo du auf WebAssembly kompilierst zum Beispiel, nicht gebrauchen. Was du mit, ja, so und das ist ein Hindernis. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Hindernisse, aber ich habe das bisher so wahrgenommen, dass es eine andere Dimension ist. Java und eigentlich WebAssembly ist oft für andere Sachen einfach benutzt worden, als das, wofür Java benutzt wird. Und die Vorteile, die du kriegst, würde man wahrscheinlich eher Java auf WebAssembly ausführen und dann ist der Vorteil nicht mehr so groß. Dann kannst du Java auch auf dem, was du heute so als Ausführungsumgebung hast, ausführen.
Das klingt schon ein bisschen albern, ja.
Und es ist aber auch, ich habe es gerade nicht parat, um es besser zu erklären. Deswegen halbgarer Kram.
Okay. Ich habe mich jetzt auch überhaupt gar nicht damit beschäftigt. Ich wollte nur sagen, dass das irgendwie immer. Das
ist der neue heiße Scheiß. Scheint.
Ja, das scheint einer dieser neuen heißen Scheißes zu sein, ja, genau. Okay. Und dann habe ich mich heute noch kurz aufgeregt, warum Leute nicht einfach gute Mikros benutzen. Also gab halt so einen Zusammenschnitt von Project Updates, wo halt dann die Maintainer oder so immer gesagt haben, was in den letzten paar Releases irgendwas Nettes passiert ist. Und die Hälfte, na, oder sagen wir ein Drittel, konnte man nicht verstehen, weil es entweder ein Laptop-Mikro war oder irgendwas ganz Schlechtes. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, es sollte doch jetzt einfach 3 Jahre nach Pandemie irgendwie mal, keine Ahnung, sollte doch mal jeder ein gutes Mikro haben oder man hätte den Leuten sagen können, kannst du das nochmal mit gutem Mikro machen oder leih dir irgendwie eins aus? Also das war.
Entschuldigung, dein Mikro ist scheiße.
Ja, heute in der Keynote, weißt du, das hätte man besser machen können. Also das tat echt weh. Ja, das ist sozusagen noch gleich mein Mimimi der Woche und dann können wir auch gleich dazu hinkommen zum Mimimi der Woche. Oder habt ihr noch Fragen zur KubeCon? Nee.
Was war so das Coolste auf der KubeCon?
Das Coolste?
Jupp.
Das sind eigentlich immer die Leute. Also.
Okay, wer war die coolste Person auf der KubeCon?
Kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Mr. Cube.
Nee. Ich meine, also Casey Hightower läuft auch irgendwie rum, aber macht jetzt nichts mehr sozusagen an Veranstaltungen. Also es spielt gerade nicht mehr Rampensau oder so. Und ansonsten, ja, rumlaufen, Leute treffen, quatschen über Themen. Also das ist so, das fand ich am besten, während die Vorträge, dadurch, dass sie halt tatsächlich so voll waren und die ich gerne gegangen wäre, bin ich nicht reingekommen. Das war so ein bisschen das Lowlight sozusagen. Und Highlight tatsächlich, Leute treffen. Ja, Stadt angucken habe ich leider auch nicht geschafft, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Wobei ja hier irgendwie alles blühen soll, also Tulpen und so.
Aber du bist noch nicht rausgekommen, von daher weißt du, das kannst du es nicht bestätigen.
Genau, ich kann das leider nicht bestätigen, weil ich tatsächlich nur zwischen Hotel und den Veranstaltungsorten irgendwie immer hin und her pendel und dann, ja, abends auch
einfach fertig. Halt nicht raus, ja.
Ja, genau. Na gut. So ist halt. Konferenz halt. Mimimi. Müsste man eigentlich noch so ein Wochenende dranhängen oder so.
Ja, warum machst du nicht? Genau, häng doch mal ein paar Wochenenden ran.
Frau Kinderhaus. Such dir was aus. Ach,
Paula Papp.
Ja,
wie nur eins aussuchen? Also, ich alles nicht,
hast du das selektiv?
Ja. Was soll ich mir davon aussuchen? Kannst du was empfehlen?
Ja.
CubeCon.
Also bevor ich Kinder habe, würde ich mir erst die Frau suchen, weil das ist sonst doof.
Sicher.
Ein weirder Flex, aber ich weiß nicht.
Das ist echt so, einfach so, ja.
Ich hätte gerne zwei Kinder,
immer,
einfach.
Es ist immer praktisch, jemanden zu haben, dem man ein schreiendes Kind geben kann. Deswegen immer besser, noch jemanden dabei zu haben.
Oma.
Ja, nee. Ja. Nee. Glaube ich nicht dran.
Gut. Was willst du machen? Dann nichts von denen.
Dann nichts von dem. Jetzt kommen wir wirklich zum Mimi der Woche.
Nix, ich würde halt dann das Wochenende dranhängen.
Das Wochenende dranhängen, ja. Das würde ich machen. Genau, das geht halt leider nicht. Yeah. Ja. Also für mich jetzt gerade nicht. Ja. Nächstes Mal vielleicht. Dann mit Frauen, Kinder und Haus. Mimi der Woche, ich habe es schon mal gesagt.
Sag's nur ein paar Mal.
Ja.
Damit die AI auch maximal verwirrt ist.
Jetzt wird das erste genommen, ist eh vorbei. Ja. Nicht, dass ich da jetzt quasi reinreden möchte, aber es ist schon zu spät.
Ist alles vorbei.
Ja. Kannst du nicht nur noch eine Heuristik bauen, wenn ich es irgendwie 5 oder 6 Mal innerhalb von einem kurzen Abstand gesagt habe, dann meine ich es wahrscheinlich eher da. Mhm.
Kann ich schon, mache ich aber nicht. So.
Das ist ein gutes Argument, sehe ich ein. Also wir waren vielleicht bei Mimimi der Woche. Ich habe wieder mal mit ein bisschen Fast-API-Zeug rumgespielt. Und das ist halt alles auf diesem neuen Zeug. Also das ist irgendwie UV-Corn, was irgendwie diese Web-Server-Implementierung ist. Und dann gibt es dieses GI, was das Asynchronous Server Gateway Interface ist, was das WSGA, Jesus Christ, das WSG, kann es nicht aussprechen. Ihr wisst schon, das andere Zeug, was man vorher bei Python benutzt hat, um Dinge zu hosten. So.
WSGI.
Ja, genau das. Und das war alles irgendwie neu und bla bla und cool und so und ist eigentlich auch gut, funktioniert meistens auch. Und Fast API ist sowieso beste API. Aber ich hatte so ein kleines Problem und es ist schon so, wenn du spezifische Probleme hast oder halt so dein Use Case jetzt vielleicht nicht so super common ist, dann wird die Dokumentation und wie du Dinge tust ganz schnell ganz dünn. Mein Problem war, ich habe halt eine Webroute, die einen Async Loop hat, der eigentlich nie terminiert. Und dann kannst du
ja,
dann.
Aber das ist ja normal, oder? Also, ja. Also ist jetzt nichts Besonderes oder so.
Doch, das ist, glaube ich, schon nicht super normal, dass du halt einen Loop hast, der.
Ach so, wenn du quasi eine Route hast und die.
Ja, genau.
Das ist ein weirder Flex. Das ist ein wenig komisch.
Nee,
okay, erzähl weiter.
Also, der Use Case ist halt, du hast. WebSocket Connections, das heißt, dein Loop update diese WebSocket Connections, nachdem sie subscribed sind, halt für immer, bis sie sich selber wieder abmelden.
Also nicht ganz unendlich, sondern nur bis
theoretisch,
eine längere Zeit.
Ja, theoretisch nicht unendlich, aber praktisch
gehen irgendwann quasi, wenn das Universum zerfällt, ja, gehen diese Computer wahrscheinlich auch kaputt.
Ja. Genau, praktisch kannst du halt nicht kontrollieren und du willst ja den Server vielleicht trotzdem mal neu starten und dann kannst du halt nicht kontrollieren, du kannst ja dann nicht irgendwie zu allen Clients gehen und sagen, hey, mach mal deine WebSocket-Connection zu, ich möchte jetzt den Server neu starten. Das wäre irgendwie so ein bisschen Weird Flex. Also das heißt, du hast halt so einen Loop, der halt so continuously schaut und dann alle deine WebSockets, die halt gerade offen sind, updatet. Und ja, theoretisch, wenn keiner mehr kein WebSocket mehr offen ist, dann würde der Loop fertig laufen und dann, wenn der nächste WebSocket wieder aufgeht, würde der Loop halt wieder starten. Aber so für alle praktischen Purposes ist es halt ein Endless Loop. Aber halt so ein kooperativer Endless Loop. Also du kannst es halt als kooperativen Endless Loop bauen. Und dann könntest du den auch über einen Flag halt stoppen. Also du kannst ja irgendwie eine globale Variable machen oder so, die halt sagt Running oder halt auch im App State von Fast API, dann kannst du irgendwie app.state.running machen oder so und kannst sagen, ja, solange meine App halt im Running State ist, läuft dieser Loop und sonst, wenn sie aus dem Running State geht, dann möchte ich diesen Loop herunterfahren. Das Problem ist jetzt, das geht nicht einfach so. Also du machst dann halt Ctrl-C und dann schickt er halt einen Shutdown, aber Shutdown wartet dann halt, bis alle Requests fertig sind. Und der Request wird halt nie fertig, weil das halt ein Loop. Und dann gibt's so einen Weg, hier so Shutdown-Events und so, aber Shutdown-Events wird halt erst ausgeführt, wenn alle Requests fertig sind. Das ist so ein bisschen... Ja, genau. Es gibt so einen On-Event-Shutdown und der wird halt aber erst ausgeführt, wenn der Request fertig ist und das heißt, du hast dann so ein Deadlock. Das wird halt nie passieren. Und was man machen muss, ist wohl, man muss halt man muss sich einen Signal-Handler in seiner App registrieren für SIGINT, also Ctrl-C.
Musst selber bauen, wenn du so einen weirden Shit machst.
Genau, genau und der wird dann halt, der kannst du dann halt on Startup kannst du den registrieren und dann ist er halt registriert und on Shutdown wird dann halt dieses Signal ja gesendet und dann, wenn das Signal gesendet wird, kannst du halt dein State updaten und das beendet dann halt den Request und das beendet dann deinen Server. Und dann fährt dein Server halt richtig runter, aber das ist halt, ja. Da muss man halt irgendwie im Forum fragen und irgendwie selber suchen und es ist halt super kompliziert und es ist nicht einfach, ja, dokumentiert oder so.
Tja.
Darum mein Mimimi.
Ja, traurig.
Ja.
Aber du hast jetzt was gelernt, nämlich, dass es scheiße ist.
Ja, genau. Na, aber es ist halt schon immer noch cooler als alles andere Zeug aktuell.
Das stimmt wohl, ja.
Darum. Ich werde es auch weiterhin machen.
Okay. Also drüber geheult, aber es ist so schlecht ist es dann doch wieder nicht.
Ja. Könnte schlimmer sein.
Könnte tatsächlich schlimmer sein.
Dann. ja. dann kommen wir doch gleich zum Lesefu. Weil. Ja. Sonst will keiner heulen. Ich habe ja schon vorgeheult, okay. Von dem her.
Das ist auch gut so. Wir haben ja vorhin auch schon genügend schlechte Stimmung verbreitet. Dann machen wir mit der Heulerei ein bisschen weniger. Auch, und passend zu dieser Kategorie geht es nicht ums Lesen, sondern ums Gucken. Und ein bisschen Politik kommt da eben noch, weil
ist ein Vortrag
mit dem Titel Why isn't the German administration procuring more free and open source software? Und der ist... Und? Sehenswert, warum? Der stammt von der Free and Open Source Software Backstage Konferenz. Das ist eine Community-Konferenz, die sich eben genau darum dreht. Weniger Technik, mehr Open Source als Thema. Ja, und das eben, das passt zu dem Public Money, Public Code Credo und beleuchtet das eben von genau diese Fragestellung ganz gut.
sehenswert als Open Source Liebhaber. Lohnt es sich eben auch, sich manchmal mit diesen trockeneren Fragestellungen auseinanderzusetzen, um zu schauen, wie wir es denn gesellschaftlich noch ein bisschen voranbringen können.
Und
der zweite Link dazu, ja, was?
Ja, wie machen wir es jetzt? Also was ist quasi der Move?
Ach so, den ultimativen Move, leider no silver bullet.
Ach Mensch, das
noch nicht gefunden.
Ah ja, dann nicht interessiert. Next, nee, next,
machen
next.
Da machen wir
es gibt als Bonus noch einen Link auf die gesamte Playlist von der Konferenz. Vielleicht sind da noch ein paar andere interessante Themen für euch dabei.
Mhm. Cool. Also ich hätte jetzt gerne die Silver Bullet gehabt, muss ich sagen.
Ja.
Ich vielleicht nochmal durch die restlichen 100 Videos durchschauen, ob da ein dabei ist.
Glaskugel und Silver Bullet sind immer viel gesuchte Dinge.
Das. Und ja, Glaskugel, da habe ich mal eine angeschafft fürs Office.
Und funktioniert's?
Ja, kannst reingucken, steht nein.
Okay. Ja, das ist schon, ja.
Das ist etwas.
Klingt sehr praktisch, ja. Kannst du immer, Leute, wenn ich sehe, irgendwas von dir wollen, kannst du sagen, ja, muss ich
in die Glaskugel schauen. Ja, hier guck einfach die Glaskugel rein, da steht deine Antwort.
Sag nein, Glaskugel sagt nein. Ja, kann ich nichts machen. Mhm. Ja. Die Konferenz ist primär Politik oder Gesellschaftsdiskurs oder ist es auch Technik?
Es ist mehr Open Source aus der Idee für Open Source Software heraus. Viel mehr. Also ein anderer Titel ist eben The F in FOSS, Affording Open Source in Developing Countries, also welchen Effekt Open Source Software in Entwicklungsländern hat. Also es geht viel mehr über diesen gesellschaftlichen Kontext von freier und offener.
Ja, du kannst nicht immer irgendwas hier teasern oder nicht sagen, was die Lösung ist und welchen Effekt hat es?
Was?
Ich kann nicht sagen, ja, welchen Effekt hat das? Ja gut, müsste man das Video lesen.
Das Video zu Ende gucken vor allem, ja. Welches jetzt, meinst du jetzt, welchen in Entwicklungsländern, welchen Effekt das da hat? Ja, da, also ich dachte, das wäre soweit bekannt, dass
das weiß man.
Für die Entwicklungsländer schon sehr reizvoll ist, keine Lizenzgebühren an große Konzerne abgeben zu müssen, sondern das Geld besser darin investieren zu können, dass sie selbst die Leute und das Know-how mit den Leuten aufbauen, diese Software zu pflegen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Also, dass da freie Software einen positiven Impact hat.
Ja, aber es ist nicht, also, das hört sich jetzt nicht an, als wäre das ein dritte Welt-Thema nur.
Na, es ist viel stärker dort ein Thema, weil die viel größer noch das Problem haben, dass wenn ihr Geld darin versickert, dass sie Lizenzen bezahlen müssen, da können sie es sich nicht mehr leisten, noch was anderes mit der IT zu machen.
Na gut. Okay, also quasi Einfluss ist positiv. Jetzt.
Ja, genau. Also, ja, ja.
Schön. Gibt es auch negative Effekte da oder so? Dass die
also der, um negative Effekte, was? Nein, wir reden nicht über Negatives und Open Source.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, sorry. Es gibt die Leute, die argumentieren, dass es mit freier Software oder wenn die Idee zu sehr um sich greift, schwieriger ist, aus dem Asset, was du erzeugst, also Intellectual Property, zu vermarkten. Und ob da was dran ist oder nicht, ist eben die Frage, die,
damit
die
Geld zu,
glaube ich, auch viel mit dem Weltbild, was man vertritt, zu tun hat. Einfach.
Aber
der Untertitel oder die Überschrift der FOSS Backstage ist Community Management and Compliance in Open Source Development. Also sie versuchen das zusammenzubringen, die verschiedenen Perspektiven.
Ich habe auch noch nichts von der Konferenz gehört, aber das klingt ja irgendwie interessant. Also dass man sich da mal austauscht. Auch wenn zum Beispiel gerade die deutschen Behörden ja problemlos eigentlich mehr Open Source machen könnten.
Ja, und also dieser Talk, der geht eben schon auch darum, warum sie es mit dem Ausschreiben, ist das das richtige Wort, Ausschreibungsrecht, dem sie folgen müssen, auf
nicht so einfach ist oder welche Hürden sich die Regularien oder durch die Regularien da aufgebaut werden. Und ja, was für ein und verknüpft damit einen Ausblick darauf, was für Änderungen man herbeiführen könnte, um das zu vereinfachen und zu ermöglichen, dass der Einkauf freier Software vereinfacht wird.
Okay. Schön. Dann was Lustiges, oder?
Ah, weiß noch nicht genau. Ist das jetzt mein Ding oder was?
Ich glaube schon, ja.
Okay, also ich weiß nicht, ob ich schon darüber geredet habe. Es gibt quasi einen lustigen Typen im Internet. Und ich wollte ihn gerne hier einmal picken. Und zwar, der heißt Old Coder Guy. Und so wie ich das verstanden habe, ist es, postet er normalerweise seine Videos auf TikTok. Aber es gibt auch quasi den einen Mirror auf YouTube. Das heißt, wenn man quasi kein TikTok hat, muss man das auch nicht weiter benutzen. Und dieser Mensch ist sehr witzig. Und deswegen wollte ich quasi hier jetzt drei Videos einer Gruppe oder quasi von seinen Videos posten, die so lose zusammengehören. Und ich musste sehr lachen und manchmal kann man ja auch positive Sachen haben. Genau. Old Coder Guy anschauen oder nicht. Auch noch, dass ein Video ist dahinter.
Ja. Ich glaube, alle unsere, vielleicht sollten wir Lesefolgen ein Video vor.
Pavlapap.
Weil. Wer
wir
hat.
Wir haben gleich auch noch was zu lesen.
Mhm. Ja, das war halt damals, wo wir hier noch Leute hatten, die lesen konnten.
Die lesen konnten.
Das hat leider aufgehört. Die sind jetzt nach USA ausgewandert. Und jetzt können wir nur noch Videos angucken.
In das Land, was famously dafür bekannt ist, dass Leute viel lesen. Mhm. Und sehr gebildet sind.
Land der Dichter und Denker. Mhm. Amerika.
Genau. Ich habe gelesen und mit gelesen meine ich, habe YouTube-Videos geschaut. und zwar natürlich für Ingo hier Using Modern C++ to Eliminate Virtual Functions.
Immer.
Wissen wir alle, ist nicht virtuelle Funktionen nicht prinzipiell ein Problem, aber es gibt halt so Use Cases und man sollte sich halt überlegen, ob man Virtual Dispatching haben will oder nicht. Und er zeigt da im Talk halt so ein paar Techniken, wie man für gewisse Problembereiche halt das ohne Virtual Functions lösen könnte. Mein zweiter Lesefuhr hier ist Classifying Lego Bricks with Machine Learning, wo ich gelernt habe, dass es sehr viel mehr Lego Bricks gibt, als ich so gedacht habe.
Nämlich wie viel?
Ja,
du kannst dich aber hier, guck mal, du fängst auch an wie der Markus, ja, es gibt sehr viele mehr, aber wie viele mehr, das sage ich euch nicht, dafür müsst ihr das Video angucken.
Also, wie viele Lego Bricks denkst du gibt es?
1500.
Ja, das ist falsch.
Schade, na gut. Wie viel gibt's denn?
Ich hätte jetzt irgendwie nur 100 oder so gesagt, nur 100? Aber wahrscheinlich sind es viel, viel mehr, oder?
Nee. Also, okay. Also müssen wir vielleicht auch noch, klarifizieren, was absolut kein Wort ist. aber hey,
klarstellen,
natürlich. Natürlich habe ich klarstellen gesagt. Was war mein Punkt? Irgendwas.
Wie viele Lego Bricks es gibt. Und dass der Ingo gemeint hat, es sind 100 und ich habe gesagt, es sind 1500.
Genau. Es sind, glaube ich, irgendwie so 70.000 oder so.
Das sind ja relativ viele.
Und das sind, also eben, und das sind nicht einzelne, genau, das wollte ich klarifizieren oder klarstellen, wie der Ingo sagt, wie so ein Layman.
Normalo.
Genau, das sind einfach verschiedene Typen und das Problem oder die Challenge ist, dass, es gibt zum Beispiel so, also es gibt zum Beispiel die klassischen Steine und dann gibt es diesen klassischen 2x4, wie er heißt, gibt es dann halt in verschiedenen Farben. Das ist halt jedes Mal ein anderer Typ.
Ja, okay, wenn du natürlich eine Bazillion verschiedene ABS-Farben hast, dann hast du auf einmal eine Bazillion verschiedene von diesen 2x4 und es multipliziert
genau,
sich.
Genau, und dann gibt dann, also, ja gut, die Farben ist eine Challenge, aber da gibt es halt auch irgendwie ganz viele so Special-Steine, die es dann halt irgendwie nur in diesem einen Lego-Set in den 70er Jahren gab. Das ist halt aber trotzdem auch ein Lego-Stein. Genau, und auf jeden Fall geht er da halt so ein bisschen konzeptionell, erklärt er, wie er so ein Machine Learning trainiert hat, um Lego-Steine zu erkennen. Das fand ich gut. Das finde ich eine sinnvolle Anwendung von hier, von diesem ganzen AI, Machine Learning Blödsinn.
Ja, das ist wirklich die interessantere Frage ist, kann es quasi Sachen richtig klassifizieren, die es vorher noch nicht gesehen hat? Also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt 70.000 und wir sagen mal, von den Farben her gibt es am Ende, weiß nicht, 70.000, sagen wir 20 Farben oder so, dann haben wir am Ende 4.000 Steine oder so, die es wirklich gibt. Und du hast aber in deiner Lego-Box keine alle Steine einmal. Kann es die dann trotzdem richtig zuordnen am Ende?
Also ich glaube, er hat sich jetzt halt auf allen mehr oder weniger bekannten Dingen trainiert. Also es gibt irgendwie so Render, es gibt so eine Seite, die ganz viele Renderings hat und er erklärt dann halt auch, wie er diese Renderings einfließen. Also du kannst halt nicht direkt die Renderings nehmen, weil das Problem ist, wenn du dein Ding auf Renderings trainierst und nachher halt ein Bild da reinhältst und es dir sagen soll, das sieht halt anders aus. Das versteht die Maschine nicht.
Doofe Maschine.
Ja. Mhm. Ja. Da kommt er halt nicht mit, der Computer. Und
aber, okay, also der hat einfach alle Steine gehabt. Das heißt, wenn jetzt nächstes Jahr.
Er hat halt ein Set gehabt von
Renderings von allen Steinen.
Genau, es gibt ein ziemlich komplettes Set von allen Steinen mit Renderings und er hat halt ein paar Steine tatsächlich fotografiert. Und nachher hat er das halt so zusammengenommen und halt auf beiden trainiert. So dass es nachher in der Lage war, auch, obwohl er die Renderings sozusagen als Grundlage genommen hat, für wie so ein Stein aussieht, dass er trotzdem ein Foto erkennen würde.
Okay.
Ja. Kannst du dir anschauen. Ist auch nur, genau. Ist praktischerweise nur 30 Minuten, ist auch nicht so lange.
Meine Frage ist trotzdem noch, kann quasi dieses Modell neue Steine richtig klassifizieren? Also wenn wir sagen, okay,
wir haben also jetzt nein, quasi wenn 70.000. Du einfach irgendeinen neuen Stein dir ausdenkst und 3D printest, dann sagt er dir nichts dazu.
Ja, das ist genau das Ding bei diesen ganzen Machine Learning Modellen. Die können halt wirklich nur genau das, was sie gelernt haben. Die können nicht sagen, okay, Stein sieht jetzt komplett anders aus, aber.
Ja, aber woher soll er das auch wissen? Also das ist ja einfach,
Ja, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt fünfmal den gleichen ausgedruckten Stein gebe, dann kannst du auch sagen, ja, das ist fünfmal der gleiche ausgedruckte Stein, auch wenn ich den vorher noch nie gesehen habe, auch wenn ich 70.000 andere Steine schon gesehen habe.
Ja, ja, aber was er dir ja sagen sollte, ist halt, wie der heißt.
Ah, okay.
Also, der Use
Case kam nicht raus, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe gedacht, der soll wie so ein Roboter
Was soll er dir sagen, dieser Stein sieht aus wie der andere Stein?
Ja, was ist das genau. Für ein
Use Case ist, du hast halt einen Stein oder du hast halt irgendwie ein Set und dann bekommst du halt so eine, also das halt irgendwie, du möchtest was bauen und dann bekommst du eine Liste, dann hast du ja eine Liste mit, okay, um dieses Set hier zu bauen, brauchst du irgendwie diesen Stein und diesen Stein und diesen Stein oder fairerweise natürlich irgendwie 15 mal diesen Stein und 3 mal diesen Stein und keine Ahnung, so viel dieses. Oder du hast halt irgendwie so eine Kiste und du fragst halt, was ist das eigentlich für ein Stein? Da gibt es übrigens irgend so ein ich weiß nicht, irgend so ein Subreddit oder so ein Forum-Dingsy, wo du so deinen Stein fotografieren kannst und dann Leute fragen kannst, so, was ist das für ein Stein?
Und dann kommt dann Antwort einfach diese AI und sagt es dir, 2071 Stein, oder?
Genau, okay, und die haben halt alle so eine Part-Nummer und so.
Okay. Ja, okay, also das heißt, du kannst sagen, das Subreddit einfach einstampfen gegen diesen Modell.
Okay, also die haben nicht alle einen Namen. Ich wollte schon fragen, hat jeder von diesen
70.000 Steinen einen Namen? Steinigstein 73.
Ich glaube, die haben sicher alles, also die haben zumindest alles so eine Nummer und ich glaube, die
und einen Schmerzfaktor, wenn du drauf.
Ja. Und die mehr gebraucht werden, haben auch so einen Namen. Also dieses, 2x4 Brick, was weiß ich.
Ja.
Genau, das ist die Idee, das habe ich, keine Ahnung. dachte
so, ich, ja, ich hab mir so vorgestellt, das ist so ein Roboter.
Der sagt, das ist ein Lego-Stein.
Keine Ahnung, der kann auch rumlaufen, ist ja auch egal. Der guckt so rum und dann sammelt er zusammen und am Ende guckt er quasi, was wohin gehört. Und hast quasi so ein riesiges Regal mit 1000 Millionen Steinfächern und dann tut das so an die richtige Stelle rein. So habe ich es mir irgendwie vorgestellt. Macht's nicht.
Macht's aber nicht, ist nicht die Idee. Die Idee ist eher so, du machst halt ein Foto von deinem Stein und es sagt dir, als das ist der Stein. Und genau, das geht natürlich nur, wenn irgendjemand gesagt hat, der Stein, der so aussieht, ist diese Part-Nummer.
Mhm.
Okay, und dann heißt es, wenn es halt einen neuen Stein gibt, musst du es halt neu trainieren.
Schade. Na gut.
Genau. Das ist Classifying Lego Bricks with Machine Learning.
Das wäre aber auch cool, wenn er sich einfach einen Namen ausdenken würde. Wenn die anderen auch alle einen Namen haben, kann sich das für den auch einen Namen
Ja, es ist halt einfach eine Nummer, aber da kannst du auch irgendwie so einen random Number Generator, also ich glaube, es sind irgendwie...
Aber das wäre ja schon wieder cool, wenn er quasi dann eine hohe Nummer, also quasi einen Hash nimmt und sagt, okay, das ist jetzt quasi dieser Stein, den habe ich vorher noch nie gesehen, der hat diesen Hash, keine Ahnung, irgendeinen Hash, und dann findet den gleichen Stein nochmal und sagt, ja, das ist ja der gleiche Hash. Das wäre schon wieder cool.
Ja.
Aber es kann
dann,
das haben wir
gelernt. Dann noch lustige Namen.
Genau. Und dann brauchst du quasi nur noch so einen Hash zu lustigen Namen-Generator und dann fertig. Ich weiß noch nicht genau, was fertig ist, aber es ist dann fertig.
Es ist fertig. Ist einfach, fertig.
Sehr schön. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr was lernen, könnt ihr benutzen oder auch nicht.
Also ich glaube, es hat auch viele, viele Dinge die irgendwie so applicable auf ähnliche Probleme sind. Also wenn ihr sowas bauen wollt, lohnt sich das, glaube ich. Und auch sonst, ich meine, es geht um Lego-Steine. Wie
Was
schlecht
ja
kann
schon
das
cool
sein?
Ist irgendwie.
Ja.
Okay. Was ist das Nächste? Haben wir noch irgendwas?
Ja, du hast ein Lesefo,
den
du
noch nicht gelesen hast.
Genau, jetzt haben wir endlich mal richtig was zu lesen.
What?
Oh nein, das ist nicht, das sollte bei den News sein. Naja, fuck mich, ey.
Ja. Ja, wir haben falsch sortiert. Aber es ist was zu lesen. Es ist
es ist Text, ist korrekt. Das ist leider Question and Answer bei Heise Online. Ich habe gedacht, der Ingo kann da unterstützen, aber
hab's leider nicht mitgekriegt. Ich bin die letzten Tage hier auf Konferenz. Wenn du da irgendwas erwartest, dass ich jetzt noch Heise lese, dann nee.
Ich habe gedacht,
Felix Erwartung war, dass du das Quad deiner Podcasts weißt. Ja. Dass du einfach weißt. Wissen.
Ja, nee, weiß ich leider nicht. Habe ich nichts von gehört, weiß ich nicht.
Genau. Es ging um Nextcloud und um irgendwelche ominösen kommerziellen Lizenzen, die jetzt auf den Firmen, die Nextcloud benutzen, aufgezwungen wird.
Ja, also es ist wohl das Gerücht entstanden, dass es jetzt eben diese Lizenzen geben soll. Und in diesem Question and Answer klärt Frank Kalicek, der Gründer von Nextcloud, auf, dass das eben nicht so ist, dass man Nextcloud weiterhin kostenlos betreiben kann und für alle zur Verfügung steht. Und nur für sehr große Organisationen und so haben sie natürlich in dem Sinne von, diese Nextcloud GmbH, die dahinter steckt, die muss irgendwie Geld verdienen, um ihre Leute zu bezahlen. Und sie haben jetzt ein Lizenzmodell angefangen zu etablieren, das ähnlich ist zu dem, wie Red Hat, SUSE, Canonical und andere das machen. Und das basiert eben darauf, dass zum Beispiel Push-Benachrichtigungen, wobei mir nicht ganz klar geworden ist, welche Push-Benachrichtigungen gemeint sind, kostenpflichtig werden bei...
Die auf einem Handy oder so, da kann ich es mir vorstellen, weil das kostet ja auch die Firma selber was, glaube ich, ne? Wenn du so ein Dings einreichst und will da Google oder so nicht irgendwie Geld haben, wenn du da rumpusht.
Weiß nicht, du musst aber natürlich auch das ganze Prozedere, die App im App Store zu haben, die Signierung und das alles, das musst du pflegen und die Infrastruktur am Laufen halten. Also da kann man dann auch sagen, diese Gebühren sind letztendlich nicht dafür da, dass für die Open Source Bestandteile von Nextcloud da, sondern Gebühren sind dafür da, dass jemand die Infrastruktur für dich betreibt. Und den Punkt macht Frank am Ende des Interviews auch, indem er nochmal darauf hinweist, dass es eigentlich mittlerweile üblich ist, dass Unternehmen versuchen, sich auf ihre Kernkompetenzen Kernkompetenzen zu konzentrieren und sowas wie die Wartung und den Betrieb und Weiterentwicklung von Nextcloud dann denen zu überlassen, die es wirklich können. Und das ist nun mal die Nextcloud selber. Das, genau. Er erwähnt auch als Kostentreiber für diese Dings, für diese Lizenzen, die Microsoft-Integrationen, die sie anbieten, die aufgrund des Kontextes, in dem sie laufen, eben Geld kosten. Das ist, ja.
Okay.
Also, wichtige Aussage von dem Ganzen ist, viel Wind um nichts. Ich denke, für die meisten Leute bleibt bei Nextcloud alles so, wie es bisher war.
So sagt zumindest der erste Satz sozusagen in 99,9% der Fälle.
Ja.
Ist es kostenlos. Genau. Okay. Ja, habe ich auch gar nicht mitgekriegt, dass es da irgendwie Diskussionen gab, aber ich meine, ja, mal sein Lizenzmodell umzustellen und wenn es jetzt wirklich sich an dem orientiert, wie Red Hat SUSE das machen, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Gucken wir mal, wo sich es hin entwickelt. Aber war mir auch neu, dass sich da was ändern soll. Gut, bleiben wir bei Lesefu. Ein, zwei haben wir noch. Noch so zwei C++ Sachen. Okay.
Ich habe übrigens
dann mach mal.
Für die Vollständigkeit halber oben noch den Link zu Bricklink hinzugefügt und da werden aktuell 77.000 Parts gelistet und 15.000 Minifigures. Einfach so. Der Vollständigkeit halber. Das sind halt echt viele. Ja. Das ist der Punkt. Gut, C++. Back to the basics. Ich glaube, ich habe endlich so keine C++ Move Semantics verstanden. Da gibt es so ein tolles Video. Wo so ein Andreas fertig das mal erklärt. Das ist eine Stunde nur über Move Semantics. Und er erklärt das sehr gut, habe ich gefunden. Wenn euch das zu lange ist, dann kann ich das zweite Video empfehlen. Es geht zwar auch um C++, aber ist nur irgendwie 5 oder 6 Minuten lang, weil war ein Lightning Talk. Heißt C++ Change Detectors Tests. Und ich finde, das ist eigentlich auch applicable auf die Idee ist halt nicht nur, er erklärt es zwar irgendwie mit C++ Codes auf seinen Slides und es war halt, der Lightning Talk war halt an der C++ Konferenz. Aber das Konzept ist irgendwie anwendbar, auch irgendwie mit jeder Programmiersprache. Und die Idee hier ist, dass es halt häufig, wenn wir beispielsweise beim Machine Learning bleiben, dass es da halt irgendwie schwierig ist, so Tests zu schreiben, weil du hast ja irgendwie zum Beispiel, du hast halt ein, du hast halt irgendwie dein Machine Learning Modell und das kann halt verschiedene Bricks klassifizieren oder so und dann hast du halt irgendwie verschiedene Kategorien und dann die eine Kategorie hast du halt irgendwie eine Accuracy von 50%, was zwar super scheiße ist, aber und in einer anderen Kategorie hast du halt irgendwie was anderes, hast du irgendwie halt irgendwie 45% oder so. Und jetzt, wenn du dein Modell halt irgendwie ein bisschen änderst und so, werden sich diese Werte auch irgendwie ändern. Und das heißt, du kannst nicht so wirklich einen Unit-Test machen, eigentlich.
But wait,
there's more. Sein Vorschlag ist halt, so einen Change-Detector-Test zu machen. Und die Idee ist einfach, einen Unit-Test zu machen und der wird zwar breaken, aber du schreibst den halt so, dass er für einen Mensch gut lesbar ist. Also, dass ein Mensch halt auf einen Blick sieht so und sein Trick da ist, das einfach über einen String zu machen. Also, du baust dir dann halt einfach so einen String zusammen, wo du einfach sagst so irgendwie, ja, mein Machine Learning Predictor A ist irgendwie so viel Prozent, Predictor B ist so viel Prozent und Predictor C ist so viel Prozent und dann schreibst du das in deinen Unit-Test und wenn du jetzt irgendwas an diesem Modell machst, dann wird dieser Test brechen. aber du als Mensch siehst dann mehr oder weniger auf einen Blick so, ja, das hat es meine Predictor so geändert. Und du kannst dann halt eine Conscious Decision machen und einfach diesen Expected-Wert anpassen. Und dann einerseits hast du diese impliziten, nicht wirklich hart messbaren Dinge trotzdem getestet. Und sie sind halt auch dokumentiert zum Beispiel. Also du kannst dann halt in deiner Git-History kannst du halt schauen, wie sich Dinge über die Zeit verändert haben. Ein anderes Beispiel, was er macht, ist zum Beispiel Performance. Was ja auch so ein Thema ist, wo du nicht irgendwie so eine klare, ja, irgendwie richtig 1 oder 0 Antwort hast. Und das kannst du halt auch in so einen Unit-Test machen und sagen so, ja, keine Ahnung. Dann baust du dir halt so einen String und dann vergleichst du diesen String und dann kann halt ein Mensch entscheiden, ob diese Performance Regression, die dein Change jetzt gerade gemacht hat, ob das akzeptabel ist. Und wenn das halt ist, dann ist es aber auch direkt dokumentiert. Weil du den Test ja auch angepasst hast und gesagt hast, das ist jetzt halt das neue Target.
Wie wäre es, wenn du quasi ein anderes Modell anlernst und sagst, was du gut findest? Das soll dann einfach sagen, was du denkst, damit wir diesen Schritt von der Person noch wegbekommen.
Aber warte mal. Wie wär's,
wenn
du einfach nicht keine Tests machst?
Achso, ja, keine Tests machen. Das ist viel einfacher. Da muss man sich auch nicht überlegen, wie man die jetzt wieder repariert bekommt, wenn die mal wieder kaputt gegangen sind.
Korrekt.
Ach, okay. Easy.
Hast zwar andere Probleme, aber
ja. Hey. Wer testet, programmiert nicht am Limit.
Okay.
Du könntest einfach mehr programmieren. Ne? Solltest einfach aufhören zu testen.
Sag ich ja.
Okay, easy.
Das ist deine Lösung, wenn du nicht, also.
Nee, es war deine Lösung. Meine Lösung war einfach, ein anderes Machine Learning Modell herzunehmen.
Um das anzutrainieren. Ja, dann.
Also ich meine, das ist ja jetzt nichts Besonderes. Das heißt Reinforced Learning, wo du quasi diese Sachen auf sich selber hetzt quasi.
Ja.
Und sich selber bewerten lässt.
Mhm.
Bis dann auch Skynet rauskommt.
Finde ich so doof,
Das ist alles nichts Neues. Das gibt's schon seit Jahren, Mann.
Einfach keine Tests.
Keine Tests machen, okay, alles klar.
Problem gelöst.
Ich finde, du solltest ein Machine Learning Modell dafür beauftragen, einfach.
Ja. Ich weiß ja nicht, aber wer testet, hat auch einfach Angst vor seiner eigenen Software.
Ja, aber die Sache ist ja,
wenn du Angst vor deiner Software hast, kann keine gute Software rauskommen.
Ja, die Sache ist, ich habe schon Angst und die Angst ist leider berechtigt. Also wenn ich quasi das, was ich vom Jahr gemacht habe, davor habe ich Angst. Und da will ich quasi irgendwas, was mich bestätigt, dass das immer noch funktioniert, was ich da gebaut habe.
Vielleicht hat man auch Angst davor, was andere Leute aus deiner Software machen, wenn sie bei den, was sie an Änderungen vornehmen müssen, keine Tests zur Verfügung haben.
Weird Flex. Ich glaube, du hast einfach Angst. Du hast Angst vor deiner Software.
Ja klar, sind Tests alles, und, sind Angst.
Genau, und die Software, die Software merkt das und dann bricht sie auseinander.
Ja, also Tests sind einfach Angstmitigatoren. Ja, also du versuchst quasi deine Angst zu mitigieren mit Tests.
Okay. Nee, ist nicht wahr. Einfach nicht testen.
Okay. Kommen wir zu den Picks, würde ich sagen, bevor es hier noch in Angstdiskussionen ausartet.
Nee, die Picks.
Da habe ich Angst vor diesen Diskussionen. Das kann man nicht machen.
Können wir da einen Test machen, so?
Ja.
Ja, wer hat was zu picken?
Ich habe einen Pick. Und zwar witzige Sachen, auf denen ESP Home läuft, ist jetzt hier einmal eine Tischlampe quasi. Ich weiß nicht genau, warum die smart sein muss. Ist aber so, die Tischlampe von Xiaomi hat ein ESP32 drin. Kann man relativ leicht umflashen, weil die ganzen Pins alle draußen sind und du kannst ESP Home drauf machen.
Nice.
Finde ich nice und ich probiere es aus. Deswegen habe ich sowas.
Du hast so eine Tischlampe gekauft?
Ich habe so eine Tischlampe gebraucht gekauft, genau. Und ich will das jetzt ausprobieren.
Einfach zum drauflöschen.
Ja, genau. Der ESP32 ist halt quasi ein Gerät, was dieses ganze Bluetooth Low Energy und das ganze Zeug alles kann. Und das, dann probiere ich das aus.
Nee? Ja. Geil. Kannst du da nicht auch dieses W-LED-Zeug, was wir letztes Mal hatten?
Ja, genau. Du kannst quasi noch mehr LEDs an deine Tischlampe ranmachen.
Das wird doch gut. Ja, das erzähl mal, wenn du fertig gebaut
hast. WLED raufflashen direkt ist halt, ist glaube ich ein bisschen zu spezialisiert, aber prinzipiell wird es, nee, es geht nicht gut.
Nee?
Nee, aber ESP Home ist schon nice. Und das Coole ist halt, dass quasi jemand anders das schon gemacht hat und es gibt das komplette Profil einfach genau so zum Nehmen und kannst es dann mit ESP Home drauf flashen.
Sehr schön.
Und wie gesagt, ich fand es irgendwie nice, haben mir jetzt die Lampe gebraucht, gekauft. Ich probiere es aus.
Gut, probierst du aus, sagst Bescheid. Nice.
Mhm, sag Bescheid beim nächsten Mal. Oder beim nächsten Mal. Je nachdem, was ich es gemacht habe. Weil jetzt funktioniert die Lampe leider als Lampe viel zu gut schon. Man kann nämlich drauf drücken, dann geht sie an. Und man kann irgendwie die Helligkeit einstellen und die.
Über eine App? Hier.
Nee, brauche ich nicht. Ich habe da so einen Schalter. Das hat sie auch noch. Und ich
also so das ist einfach Lampe.
Eine ganz nice Tischlampe irgendwie. Es hat quasi angefangen als Idee, jetzt ist es leider eine Tischlampe, die gut funktioniert.
Ja.
Und ein viel zu übertriebenes Brain drin hat, weil ich meine, warum brauchst du eine Tischlampe, die du smart steuern sollst?
Ja.
Ne? Also ich
keine Ahnung. Ja, wie
gesagt, ich find's nice irgendwie, ich find's cool.
Vielleicht, weil sie irgendwo, weiß ich nicht, rumsteht, dass du sie doch mit Fernbedienung steuern.
Nee, der Use Case, den ich habe, ist tatsächlich, wir haben bei uns einen Knopf, den drückst du und dann geht alles aus.
Ah, okay.
Und ja, dann kannst du
so
auch so
Schlafding.
Also. Ja, genau, so ein, du gehst jetzt pennen oder du gehst quasi irgendwo hin und dann sagst du, alles aus und machst alles aus. Alles, was halt smart ist. Und diese Lampe kann smart sein, dann kann man die ausmachen.
Okay. Gut,
das war so schön. Der Use Case, aber ich brauche dafür keinen Cloud und irgendwelchen anderen Bullshit. Deswegen finde ich es halt so cool, dass direkt ein ESP einfach drin ist noch.
Ja, ich schalte bei mir einfach die Steckdosen aus.
Ja, das ist ja quasi der gleiche Case. Der andere Use Case, den ich hatte bei mir, ist am Abend, wenn ich noch am Arbeiten bin, dann wird es ja langsam dunkel. Also das ist jetzt wird langsam Sommer, deswegen ist nicht mehr so ein großes Problem, aber zur Winterzeit war es halt so, es wird irgendwann dunkel und dann hätte ich gerne, dass automatisch die Hintergrund, also quasi ein Licht angeht, dass ich mich schlecht fühle, weil es schon wieder so spät geworden ist. Hm. Und halt nicht so mega doll, sondern halt so ein bisschen Moodlight. Und das geht damit auf. So, jetzt machen wir weiter, ihr Electricity
Schick, Mensch, cool. Das? Ja, passend zum, dass das Licht angeht, habe ich euch eine Seite mitgebracht, die Electricity Maps. Und das ist eine ganz spannende Seite jetzt, vor allem, weil wir vorhin den Atomausstieg genannt haben, wo man nachvollziehen kann, von wo nach wo auf dem Flickenteppich des Erdballs oder zumindest zu einem Großteil vom Erdball eigentlich so Strom fließt, exportiert wird, importiert wird. Ich finde extrem schön aufbereitet, extrem informativ aufbereitet. Und mit Farben dann auch hervorgehoben, das ist so die erste Ansicht, wie viel CO2-Ausstoß die Stromproduktion im jeweiligen Land oder Landesteil gerade so verursacht, was zur Folge hat, dass Deutschland in so einem schönen, hellen Braunton dargestellt wird.
Das ist eine gute Farbe, oder? Ja. Man will immer hellbraun sein.
gerade in Deutschland.
Hey, keine Politik, das hatten wir vorhin.
Da habe ich gerade eine ganz lustige Assoziation, das muss ich gleich vielleicht noch erzählen. Und was ich aber ein bisschen schade finde, ist eben dann jetzt gerade in dem Kontext von den AKW-Abschaltungen, dass der Atomstrom halt grün dargestellt wird. Ja, wenn man nur aufs CO2 guckt, ist er das natürlich erstmal schon, wenn man die Rechnung nicht komplett macht und so. Ja, aber gut. Ist nun mal unser ärgster Gegner aktuell, das CO2. Und dann ist das natürlich auch legitim. Man kann den Stromverbrauch, man kann neben Stromverbrauch, kann man auch Wind einblenden lassen, Wind- und Sonnenertrag. Ich suche gerade den Button. Na, immer diese Buttonsuche. Egal, gerade nicht wichtig, ihr guckt mir ja eh nicht zu. Also man kann sich eben auf der Karte dann auch selbiges anzeigen lassen, um dann vielleicht auch nochmal selber nachvollziehen zu können, wo ist es denn eigentlich sinnvoll, dass Windräder und Windparks stehen und wo nicht so. Und das gleiche für die Sonneneinstrahlung. Diese Windmap, die hat auch was leicht Psychedelisches, wenn man so sieht, wo die Wirbel verdrehen und so, da kann man ganz schön lange drauf gucken. Ist ganz lustig. Ja, genau, also wenn man sich für Strommarkt in größerem Kontext interessiert, ist es auf jeden Fall
oder eine für sehr schicke Sache. Ansichten.
Oder einfach auch nur für Visualisierung und gut gemachte Daten,
Darstellung, auch das. Ja.
Schön.
Okay. Dann das nächste, okay. Nee, da bin ich raus.
Ja, Daten sind das richtige Stichwort, oder?
Ja, aha, nee. Warum bist du raus, Ingo?
Ja, ich bin raus.
Ingo ist raus, aber es geht um Excel. Womit?
Ja, deswegen.
Excel, bestes.
Excel, erzähl bestes. Mir mehr. Also, wir haben
ja Excel und E-Sports in einem.
Genau.
Nee.
Hä, das war doch letztes Jahr erst.
Genau, da haben wieder? Wir, genau, da haben wir, ja, das ist, glaube ich, jedes Jahr. Erstens. Und ich habe da ein tolles Video dazu gefunden, wo jemand mal so ein bisschen, ist eine Mini-Doku. Ich weiß auch nicht so genau. Es sind halt so zwei, es ist halt so ein, ich glaube, es ist so ein Game-Studio oder so, die halt so Games bauen und die schauen sich dann halt auch andere Games an und die haben sich da halt, also ich glaube, das Video ist auch nicht, das ist keine neu, new, die haben sich dann halt mal diesen Excel eSports angeschaut, die haben auch mit dem Inventor gesprochen und so. Und sie haben irgendwie die Cases, die sie da in Excel lösen und wie dieser E-Sport funktioniert und so erklärt und
genau, haben sie gesagt, dass sie eigentlich noch ganz schön langsam sind, also da ganz schön viel Potenzial noch da ist, weil das hätte ich jetzt erwartet.
Ja,
das sind ja quasi bei neuen E-Sports ist halt immer so, da kommen ja erstmal irgendwelche Leute und dann quasi in den nächsten Jahren, da kommen die fucking Superfreaks. Und die hauen dann die krassen Shit-Sachen raus und also, wow, ja, sie benutzen wie 5 Combo-Sachen hintereinander, um dieses Ding zu lösen. Ja,
ja, finde ich nice. Also es ist interessant, also das kann man sich gut mal nebenbei.
Ja,
kann man.
Ich bin dagegen. Aber ja,
macht wieso was bist du dagegen, Ingo? Freizeit.
Das ist ein Excel-Hater.
Ingo, du kannst nicht einfach dann dagegen sein, das geht doch nicht.
Doch.
Warum?
Das auch.
Okay, erklär mir warum. Warum bist du gegen Excel eSports? Ja, wie kann man gegen sowas Geiles sein?
Weil es Microsoft und Excel ist. Das ist und eSports.
Ja, fucking, also
wenigstens richtige Sports
wo
waren.
Wo Counter-Strike herkommt, das sind auch böse Leute. Ne?
Yeah. Alles böse Leute. Dann machen wir doch lieber wieder Licht. Licht ist besser. Ja? Nein? No Takers?
Vielleicht.
Ja?
Neon-LED-Stripes. Ah, ja, okay, alles klar. Da wollte ich quasi aber hinweisen, nachdem ich ja schon davor über Licht geredet habe. Es gibt seit einigen Jahren LED-Stripes, die nicht mehr so shit sind wie damals. Also
was meinst du?
Damals, im Sinne von vor 3 Jahren, war es halt so, du hast LED-Stripes gehabt, wo einzelne LEDs drauf sind. Und die sind jetzt mittlerweile quasi in einem Zustand, wo du nicht mehr sehen kannst, dass da einzelne LEDs drin sind.
Ah, okay.
Die Technologie nennt sich unter anderem COB oder also COB-LEDs und da gibt es quasi noch ein paar andere. Ich habe hier den Artikel von einem Make verlinkt, weil das quasi bei mir irgendwo hochkam, wo jemand diese verschiedenen LED-Stripes vergleicht und quasi aufzeigt, wie die aussehen. Und mir geht es eigentlich nur darum, kurz einmal aufzuzeigen, dass es neue Arten von LED-Stripes gibt und die sind richtig, richtig nice. Also es ist halt einfach so viel besser als die LED-Stripes, die es halt vor ein paar Jahren noch gab, weil man halt nicht mehr sieht, dass es einzelne LEDs sind. Das macht so cool. Ja. Genau.
Ja, also
wenn ihr quasi LED-Stripes anschaffen wollt, dann guckt euch das wenigstens mal an, weil das ist quasi das nächste Level von LED-Stripes, würde ich sagen.
Ja, es sei denn, man hat den Anwendungsfall, dass man die durchschneiden möchte und irgendwo reinbasteln möchte und dann einzelne LEDs für einzelne Zellen braucht oder sowas.
Ja, ja, klar.
Dann sind die anderen
ist, ja, das, immer noch. Das ist klar. Also wenn du quasi die LEDs einzeln brauchst, dann hättest du die natürlich gerne einzeln. Aber oft hast du halt diese Strips, um Licht schön zu machen oder so. Ja, also
ja.
Quasi so eine zum Beispiel Unterbau oder sowas, so ein LED-Unterbau.
Ja, aber auch da kann es ja sein, dass du, weiß ich nicht, 10 Meter quasi kaufst und nur 37 brauchst oder so und noch was abschneiden willst.
Aber das kannst du bei den Cop-LEDs auch. Also das geht trotzdem. Okay. Es geht quasi, es ging hier nur darum, dass du die nicht einzeln abschneiden kannst, sondern halt, weiß nicht, was war es, so 10 Zentimeter oder sowas schneidest du.
Ja, okay.
Das machst du bei den anderen Stripes ja aber auch. Also einzeln abschneiden
Ja, es kommt auf
Kannst Stripe du zwar, an, würde ich sagen. Ja, genommen, ja. Ja, gibt es denn für die COP-LEDs auch schon die Neopixels?
Ja, also für diese COB-LEDs ist es eigentlich so, dass du da 12 Volt anlegst und dann machen die schönes Licht. Es gibt natürlich die auch einzeln ansteuerbar, aber da habe ich mich jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ich fand es einfach nur erwähnenswert, dass es da jetzt quasi eine neue Technologie gibt, auf die man auf jeden Fall mal achten sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch einzeln ansteuerbar sind. Und das Video da zeigt auch ein paar, die es so gibt. Unter anderem so Silikon-LED-Stripes, aber ich habe das selber noch nicht in der Hand gehabt.
Aber ja, gerade dieses komplett getrennt ansteuern willst du ja schon machen, wenn du so irgendwie Lichteffekte, also geile Lichteffekte
machen willst. Ja, klar. Also, genau. Den Use Case gibt es, aber ich habe halt gesehen bei meinen Lichtinstallationen, dass es oft.
Macht man es nicht oft,
ja. Ja, oft ist es einfach gut genug, wenn es leuchtet.
Ja. Ja, und oder wenn.
Genau, das ist der Grund, warum
eine
ich Farbe hier nichts
durchgängig und nicht noch irgendwie die eine LED muss blau leuchten, die andere grün in dem String und dass es irgendwie durchwabert oder irgendwelche anderen Lichteffekte macht, macht man es dann halt. Ja, stellt man sich eine Farbe ein und lebt mit der Farbe.
Genau, so ein nettes. So rötliches Weiß. Ja, das ist so ein warm Weiß. Das ist ja oft, was man einfach nur haben möchte. Und das Coole ist halt an COP-LEDs, die nehmen 12 Volt, machst du ran, werden hell, fertig, ja. Und bei den W2812 hast du immer das Problem, 5 Volt, das heißt, brauchst volles fettende Netzteil, brauchst einen Controller und alles Mögliche. Und 12 Volt mit der Leistung an Watt kriegst du besser als 5 Volt. Und
ja, sollst du nicht sowieso 12, also 5 Volt ist ja eher nur für kleinere Installationen, oder?
Ja, das denkst du, aber wenn du dir das mal anschaust, wie diese W2812 vor ein paar Jahren noch funktioniert haben, du kaufst 5 Meter LED und die wollen 5 Volt haben. Und wenn das da nicht ausreicht bis nach hinten, dann musst du halt in der Zwischenzeit nochmal 5 Volt einspeisen.
Ja.
Das ist super
unpraktisch. Das musst du auch, also selbst bei 12 Volt oder bei 24 Volt kann dir das passieren, dass du die dann, also zwar aber erst nach 5 Metern oder so neu einspeist oder nach 10, aber irgendwann musst du die schon.
Ja, später auf jeden Fall, also weil du halt später, viel weniger Spannungsabfall hast, ja.
Ja.
Je mehr Volts du hast, desto weniger Spannungsabfall hast du dann halt auch auf der Leitung. Und ja, genau, also die COP-LEDs gibt es auch für 24 und 48 Volt und so. Das ist bedeutend einfacher damit, was zu tun.
Ja, ich habe bei mir zu Hause fast durchgängig 24 Volt, glaube ich.
Ja, also 24 Volt COP-LEDs kriegst du auch. Und das ist dann halt ein Streifen. Die sind auch ziemlich günstig, was relativ nice ist. Kosten halt viel weniger auch als diese einzelnen ansteuerbaren LEDs. Egal.
Okay. Naja, gut. Aber schön, dass sich da noch was tut.
Genau, dass sich da quasi in der Technologie was getan hat. Das ist, wie gesagt, die sehen richtig, richtig cool aus.
Gut. Dann, Markus, nochmal. Cool.
Ja, Last Pick. Bin ich dank des Fediverses drüber gestolpert oder darauf aufmerksam geworden. Und das ist filmfriend.de. Das ist eine Mediathek, sag ich mal so als Begriff. Und Hoster oder Urheber ist wohl der Verband der Bibliotheken. Oder die dahinter stecken. Also tatsächlich als Hoster ist eine Filmwerte GmbH eingetragen. So wie ich das aber gelesen hatte, stecken dahinter die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Ganz verstanden, warum die so eine Videoplattform betreiben, habe ich noch nicht. Aber das Angebot hat mich schon überrascht, weil es gibt einiges, was neugierig macht, was hochqualitativ erscheint. Gerade auch gibt es eine ganz ordentliche Sammlung von Zeug für Kids. Dabei auch eine ganze Menge Zeug für, was so Naturdokumentationen sind und schöne Bilder von schönen Dingen unter freiem Himmel. Und auch ganz viele kindgerechte andere Produktionen. Dabei unter anderem auch die Sesamstraße. Sehr schön. Ja, also wenn jemand so abseits von Netflix und Mediathek noch ein bisschen Input sucht, das ist filmfriend.de, ist eine schöne Plattform.
Okay. Wirklich so eine Mediathek, da kann man einfach Videos gucken. Krass, ja.
Ja.
Die haben das mit dem Urheberrecht hoffentlich gelöst. Aber ich meine,
ich gehe davon aus, ja.
Ich habe gedacht, das geht nur, wenn du ein Bibliotheks- Login ja. hast, oder war das hier nicht so?
Musst einen Bibliotheksausweis haben. Also es ist jetzt glaube auch nichts, also schon. Auf den ersten Blick nichts, was man irgendwie, oder nicht viel, was man kennen würde. Also
genau, hier,
ja, genau,
unbegrenzt
genau,
ist meine kostenlos mit dem Bibliotheksausweis.
Ja, genau, okay. Ist meine Bibliothek dabei? Die Frage muss man noch für sich beantworten und hoffen, dass sie, okay. darauf, dass sie dabei ist. Ja.
Genau.
Ja. Ja, schön. Gut, also dann schließt doch mal ein Filmabo bei eurer lokalen Bibliothek ab.
Grundsätzlich eine gute Sache.
Vielleicht auch.
Doch nochmal wieder einen Bibliotheksausweis machen. Das war sehr lustig, als ich wieder hier hingezogen bin und ich mit meinem Bibliotheksausweis zur Bibliothek gegangen bin, haben die gelacht. Weil sie diese Karte sehr lange nicht gesehen hatten. Also ja. nicht nur diese spezielle Karte, sondern das Layout dieser Karte.
Ja. Gesagt, sie waren noch 20 Jahre nicht hier.
Und hast du gesagt, das stimmt.
Das stimmt, gilt der noch.
Ja. Nein, wir machen einen neuen.
Ja, schade, ich habe mich so an den gewöhnt.
Steht doch eh nur eine
Muss da dann auch
drauf.
Einen Fingerabdruck drauf und einen Iris-Scan.
Iris-Scanner, und, ja. Foto von deiner Iris wird da drauf geklebt.
Ja.
Das kommt dann mal noch, ne?
Ja.
Damit du dich bei Filmfriend einloggen kannst.
So schließt sich der Kreis, unsere Sendung. Und damit sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung, würde ich sagen. Habt ihr noch berühmte letzte Worte?
Ingo, das sind deine Worte.
Ja, sein können, dass mal jemand
andere Worte bringt oder was?
Anderes Lustiges macht. Nein, gut, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit Tulpen.
Am Gerät.
Genau.
Wie hat man Spaß mit Tulpen?
Weiß ich nicht, ich musste Ingo fragen. Ingo hat was von Blumen
Ingo,
erzählt.
Wie hat man Spaß mit Tulpen?
Ja, pst, darf ich im Podcast nicht sagen, weißt du doch.
Okay.
Alles PG-13 hier.
Achso, stimmt. Das wird sonst rausgeschnitten.
Genau, sonst ist rausgeschnitten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.